dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Endlich geht's wieder los. Richtiger Fußball.
Ach, ja, und wir senden zweimal die Woche. Wie ist es für dich, Sebastian? Für mich ist es irgendwie schon, ja, ich bin bereit.
Ich bin auch bereit und ich glaube, vielleicht geht es uns auch so ein bisschen wie den Spielern. Die haben halt Trainingslager und Testspiele und alles noch so ein bisschen easy going. Aber jetzt geht es halt langsam wieder richtig los. Also ich habe mir heute auch in einer Mammutsitzung Saisonprognose des Rasenfunks angehört, damit ich wirklich im Bilde bin, was die ganzen Vereine angeht. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Ich habe sogar morgen Bock drauf, Bayern gegen Leipzig zu sehen. Also das will was heißen.
Das will wirklich was heißen. Mal gucken, ob du es dann auch wirklich durchziehst. Werde ich dann kommende Woche abfragen. Ja. Wir haben diese Ausgabe eine ganze Menge reingepackt, dafür, dass wir relativ kurz bleiben wollen. Wir werden natürlich auch das Spiel gegen Union Berlin schauen. Alle wichtigen Infos, die man noch bekommen kann, bekommt ihr natürlich hier bei uns. Und dann, darauf freue ich mich ganz besonders, wir werden zum ersten Mal in der Geschichte von STR eine Tabellenprognose abgeben. Und zwar nicht nur für den VfB, sondern für alle Bundesligamannschaften. Da bin ich wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden auch auf Braunschweig blicken. Das ist unser Gegner am Dienstag im DFB-Pokal. Man kommt ja fast schon durcheinander mit den ganzen Terminen. Dann haben wir unsere Top 5, die Aura-Mittelfeldspieler des VfB seit 1992. Auch da bin ich gespannt drauf, was rauskommt. Mhm. Das soll es dann fast schon gewesen sein heute. Also ich würde mal sagen, wir haben das Potenzial, unter einer Stunde zu bleiben.
Genau, aber wir haben auch das Potenzial, einfach eine Stunde über unseren Bundesliga-Tabellentipp zu sprechen. Insofern, wir müssen höchste Disziplin walten lassen, weil sonst kann das auch eine lange Folge werden. Aber wir geben uns Mühe.
Deswegen Abfahrt. Wer bis jetzt noch nicht weiß, dass man die VfB-Spieler auf dem VfB-Radio mitverfolgen kann, den können wir vermutlich jetzt auch nicht mehr davon überzeugen, auf das VfB-Radio zu klicken. Deshalb ersparen wir uns jetzt in Zukunft diesen Hinweis, ja, wo ihr hingehen müsst, um das VfB-Radio euch reinzuziehen. Viel wichtiger ist, wir spielen am Samstag um 15.30 Uhr an der Alten Försterei, so wie es sein soll, Samstag 15.30 Uhr. Und das Spiel läuft auf Sky und, Sebastian, in der DAZN-Samstagskonferenz. Wo wirst du es schauen? Im Stadion, auf Sky oder auf DAZN oder vielleicht doch VfB-Radio?
Ich glaube, ich werde zumindest in der ersten Halbzeit aufs VfB-Radio zurückgreifen, denn du hast ja schon erwähnt, ich bin nächste Woche im Urlaub und wir holen am Samstag um 14 Uhr unseren Campervan ab. Und ich hoffe, ich bin um 15.30 Uhr vorm Fernseher, aber falls nicht, werde ich es natürlich auf dem VfB-Fanradio hören und ansonsten natürlich Einzelspiel auf Sky, also Konferenz ist da keine Option. Wobei ich mal gespannt bin tatsächlich, wie DAZN die Konferenz gestalten wird.
Das kann man vielleicht auch noch sagen. Sky hat sich ja auch was einfallen lassen. Es wird so eine Art Konferenz geben auf Sky. Sie werden immer hin und her schalten. Also wer jetzt keine DAZN hat und trotzdem Bock hat auf Konferenz, es wird so was Ähnliches auf Sky geben. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so läuft, auch technisch, wie das dann abgewickelt wird. Vielleicht können wir darüber dann auch kommende Woche noch mal ein bisschen sprechen. Vielleicht hast du ein paar Eindrücke gesammelt. Wenn nicht, wird man, denke ich mal, in den sozialen Netzwerken genügend Kommentare dazu finden.
Ja, ich vermute, alles ist scheiße.
Das ist wie immer. Scheiße ist übrigens auch das Wetter in Berlin. Es ist nicht mehr so schön warm wie die letzten Tage. Köpenick meldet 17 bis 19 Grad. Heiter bis wolkig. Es ist wie immer windig in Berlin. Könnte sogar ein bisschen tröpfeln. Also ja, es wird jetzt kein richtiger Sommerkick. Dann haben wir die Anreise. Die ist natürlich auch mal wichtig. Und in Berlin fährt eigentlich immer irgendwas, aber diesmal ist es echt kompliziert. Egal wie ihr anreist, es ist schwierig. Die beste Variante ist tatsächlich, ihr fahrt mit der S-Bahn. Also stellt euer Auto auf irgendeinem Park-and-Ride-Parkplatz ab, fahrt dann mit der S-Bahn. Wenn ihr mit dem Zug nach Berlin fahrt, dann ist es relativ leicht. Da findet ihr dann schon einen Weg über Google Maps und so, das kriegt ihr einfach hin. Aber alle anderen Optionen sind nicht zu empfehlen. Also wenn ihr vorhabt, mit eurem Auto direkt ins Stadion zu fahren, lasst es. Es gibt genügend Park-and-Ride-Möglichkeiten. Die findet ihr auch, wenn ihr selber mal kurz nachschaut oder in die Fan-Info des VfB guckt. Auch wichtig, denkt immer dran, ihr repräsentiert jetzt den deutschen Pokalsieger. Warum sage ich das? Die Alte Försterei ist das einzige Bundesliga-Stadion ohne Promillegrenze. Und es soll Menschen geben, auch hier in diesem Podcast, die das wirklich schon ausgereizt haben. Und inzwischen muss man sagen, wir sind jetzt nicht mehr einfach nur der VfB Stuttgart, wir sind der Pokalsieger VfB Stuttgart. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass wir vielleicht alle zusammen noch halbwegs geradeaus laufen und sprechen können und uns von der besten Seite präsentieren.
König. Absolut. Jeder Auswärtsfan ist ein Markenbotschafter für den VfB und sollte sich dementsprechend auch verhalten. Und ich habe gehört, ja, wie gesagt, manche Leute können sich von den 8 Toren im letzten Spiel gar nicht alle erinnern, oder?
Ich habe manche nicht gesehen, aber dafür dann nachgeholt. Lass es mich so sagen. Hey, komm, wir gucken unser Rewind an, das der Dominik wieder zusammengestellt hat.
Genau, den konnten wir weiter verpflichten, muss man ja auch sagen. Also Vertrag lief aus, aber wir hatten gute Gespräche und sind dann übereingekommen, dass wir beidseitig auf jeden Fall verlängern. Aber über Vertragsinhalte waren wir stillschweigen.
Ganz lieben Dank an Dominik für die Bereitstellung, auch dieses Skript. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir gar nicht so weit in die Vergangenheit reisen. Wir sprechen über den Oktober 2023. Es geht um das 3:0, das der VfB Stuttgart an der Alten Försterei erzielt hat. Es war so ein Stück weit der Beginn dieser Ära, in der wir jetzt gerade leben. Und ich erinnere mich noch genau daran, das letzte Mal, als der VfB, also vor diesem 3:0 Auswärtssieg in Berlin, an der Alten Försterei gespielt hat, stand Bruno Labbadia an der Seitenlinie, Sebastian. Und auch da kennen wir den Ausgang 0:3 nach Feierabend.
Mit Konsequenzen.
Oder eingeleitet.
Mhm. Mit Konsequenzen für den Trainer. Und das ist vielleicht auch bezeichnend. Ne? Nach dem 0:3 im April gab es halt nur 6 Monate später ein 3:0. Und ich glaube, das ist wirklich auch symptomatisch für den Trendwechsel, den der VfB unter Hoeneß dann eingeschlagen hat.
Ja, man darf ja nicht vergessen, diese Saison haben wir ja, also ihr werdet es nicht vergessen haben, aber ich wollte es nochmal erwähnen, auf einem Relegationsplatz abgeschlossen und mussten uns dann eben über die Relegation retten und Union zog in die Champions League ein. Ja, also viel weiter konnten die beiden Vereine eigentlich nicht auseinanderliegen. Und wenn man dann mal auf den Oktober 23 schaut und sich anguckt, wie dann die Gegebenheiten waren, erschrickt man fast schon. Urs Fischer krebste mit Union in den Abstiegsregionen rum. Vielleicht erinnerst du dich noch, wir reisten nach Berlin und wurden dort von einem Team empfangen, das 7 Pflichtspiele in Folge verloren hat. Und der VfB hingegen hatte nach den ersten 7 Ligaspielen bereits 18 Punkte auf dem Konto und Serhou Guirassy führte die Torschützenliste mit 13 Treffern an.
Ja, also das war komplette Parallelwelten, also und komplett verkehrte Welt. Also unser Stürmer mit 13 Toren nach 7 Spielen, das war ja, haben sich wirklich viele VfB-Fans gefragt, is this real life? Denn ja, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja quasi auch noch den Endo-Schock ein bisschen in den Knochen, der halt wirklich 1-2 Tage, glaube ich, vor dem ersten Pflichtspiel oder ersten Saisonspiel dann noch weggewechselt ist und wir dachten, okay, wie sollen wir das kompensieren? Was wird das werden? Und dann nach 7 Spieltagen spielst du schon gefühlt die beste Saison, an die man sich jemals erinnern kann. Und das war wirklich ein komplett skurriles Erlebnis und nicht mal Union konnte damals den VfB aufhalten in seinem Lauf.
Das ist richtig und der Endo-Schock, der sorgte dafür, dass man den Abgang von Bonasosa und auch den Abgang von Dinos Mavropanos fast schon vergessen hat. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns dann nochmal zurückversetzen in diese Zeit, als dann wirklich Sosa, Mavropanos, Endo gegangen sind, also da hat halt keiner damit gerechnet, dass wir nach 7 Spieltagen auf Platz 2 liegend, ja, an die Alte Försterei reisen und wirklich die heißeste Aktie der Liga eigentlich waren zu diesem Zeitpunkt. Absurd. Also es war eine ganz besondere Zeit und ich habe mich heute daran zurückerinnert, als ich mir das Skript durchgelesen habe, was mir der Dominik geschickt hat. Und da dachte ich so, oh, das war so unbeschwert. Weil du hattest ja auch gar keine Erwartungshaltung, so wie jetzt. Ich meine, wenn es dann so gekommen wäre, dass wir in dieser Saison 23/24 irgendwo auf Platz 8 rausgekommen wären, wären auch alle noch zufrieden gewesen. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Ja, also da war halt alles einfach nur geil. Also nicht zu verlieren hat schon komplett ausgereicht. Ein Unentschieden irgendwo zu erzielen, super. So,
ja, waren wir schon zufrieden. Dass wir jetzt halt so schnell nicht wiederkommen, weil das war das Besondere an dieser Saison, dass wir eigentlich keinerlei Erwartungen hatten. Also in der Relegation gerettet, gefühlt die drei besten Spieler abgegeben. Und da denkst du dir, also wenn wir in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann wäre es ein Wunder und dann wirst du halt am Ende Vizemeister. Und jedes Spiel war ja wirklich wie so ein Ausflug ins Wunderland. Und also diese Saison werden wir wirklich einfach nie vergessen. Also jeder, der dabei war, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid zur richtigen Zeit geboren worden, weil das war einfach unfassbar.
Ja, da würde ich auch gerne mal mit den Spielern sprechen, wie die das jetzt ins Verhältnis setzen. Also wenn sie jetzt die Phasen erleben, klar, die haben immer noch Bock zum Kicken, keine Frage. Aber das muss denen ja eh nicht gegangen sein. Also die sind ja auch nicht zum VfB gewechselt, weil sie im Kopf hatten, wir könnten ja Vizemeister werden und ein Jahr später den Pokal holen, sondern sind ja hierher gekommen und wussten, okay, da ist schon Potenzial da, aber es geht erstmal darum, die Klasse zu halten und auf einmal kriegst du halt wirklich den geilsten Fußball der Liga, hast da vorne einen Knipser drinstehen, der alles im Endeffekt reinmacht, der kann sich fast schon gar nicht dagegen wehren. Ja, also
ja, war so.
Das muss ja absurd gewesen sein für die Jungs, also das wäre auch mal ein schönes Gespräch, vielleicht kriegen wir das noch hin. Gut. Lass uns kurz auf die Aufstellung schauen. Union ohne Bonucci, das war die Zeit.
Der wurde für die Champions League geschont, ja?
Genau, der war nicht mit dabei dafür. Frederik Rönno im Tor, Doki, Knoche, Diego Leite war mit dabei. Natürlich Trimmel ist er immer, Rani Khedira im Mittelfeld, Robin Gosens war am Start, Toussaint, Haberer, Behrens und Kevin Volland.
Kevin Volland, der jetzt wieder bei 1860 spielt, glaube ich, ne?
Absolut, in der dritten Liga. Das setzt das Ganze vielleicht auch so ein bisschen ja ins richtige Lot, ja. Und der VfB mit einer Aufstellung, die uns fast schon vertraut vorkommt, ja, Nübel im Tor, klar, dann Rouault, Anton, Sagadou und Mittelstädt, da spielt jetzt wahrscheinlich nur noch Maxi in der Viererkette, aber nichtsdestotrotz, so lange ist das alles noch nicht her, dann Karasor und Schiller auf der Doppelsechs, das haben wir heute auch noch, Leveling über Außen, auch das ist noch gegeben, Mio leider nicht mehr mit dabei, Chris Führig über Außen, auch der ist noch am Start und vorne Girassi, der, und ach, da gehen wir nachher gleich drauf ein.
Ja. Ja.
Und zu Mittelstädt muss man sagen, das war die Mittelstädt-Auferstehung gegen Union. Denn es war das erste Bundesligaspiel, das Maxi von Beginn an für uns
gespielt hat.
Ja, also das war wirklich spannend, so ja, was ganz Besonderes. Und ich war damals im Stadion und es war schon ein komisches Spiel, weil der VfB eigentlich gar nicht so extrem gut war, aber vorm Tor gelang halt alles. Also gefühlt jede Chance war drin. Ja, ich kann mich noch erinnern, Rouault schlägt irgendwann mal eine Flanke rein und ich weiß, dass ich Seru gesehen habe, wie er Richtung Ball geht und wusste, ja gut, der ist drin. Einfach die ersten Spieltage haben gereicht, um diese Gewissheit in mir auszulösen.
Wir werden ja später noch über die Mittelfeldspieler vom VfB mit Aura reden, aber wenn wir über Stürmer irgendwann mit Aura reden, in der Saison war die Aura von Seru Girassi einfach für jeden greifbar, weil man wusste, jeder Ball, den er bekommt im 16er, der wird einfach drin sein.
Ja, und das Problem war, die Aura hielt nicht lang an, denn ja, der musste ja dann, glaube ich, so nach 30 Minuten ausgewechselt werden, weil er sich verletzt hat. Da ging mir dann schon ein bisschen der Stift, Dennis Undaf kam rein und der hatte zwar nach Einwechslung gegen Köln schon 2 Tore erzielt, aber wir wussten, glaube ich, noch nicht ganz genau, wie gut ist er jetzt. Ja? Und ich möchte nicht sagen, dass ich mir Sorgen gemacht habe, aber man hat schon gedacht, natürlich, jetzt fällt ausgerechnet der Stürmer aus, der für uns alles im Endeffekt in Grund und Boden schießt. Dennis kommt rein und auch da kennen wir ja die Geschichte, das ging ja eigentlich erst für ihn dann so richtig los, auch mit dieser Einwechslung. Und wen wir auch erwähnen müssen, unbedingt Alex Nübel, weil ich fand, das war die Zeit von Peak Alex Nübel, als er wirklich jede Flanke und jeden langen Ball weggepflückt hat, muss man ja wirklich sagen. Der hat halt allein die komplette Union-Strategie konterkariert. Also das war brutal, du erinnerst dich bestimmt noch.
Ja, total. Und auch da kam ein Keeper, von dem wir nicht so richtig wussten, was hat er auf dem Kasten. Ist es wirklich eine klare Verbesserung für den VfB? Und wir kamen aus der Saison, wo wir Relegation gespielt haben, wo wir haben diese Bredlow-Müller-Nummer noch irgendwie hatten und so weiter, wo wir echt nicht so ganz sicher waren, was wir mit Nübel anfangen sollten. Und das, was Girassi vorne war, war ja Nübel eigentlich hinten. Und ich weiß nicht, ob es dann nach 7 Spieltagen schon die Nübel-Nübel-Nübel-Sprechchöre gab, aber ich glaube schon. Also in der Zeit hat er wirklich alles runtergepflückt und manche fühlten sich an Jens Lehmann erinnert.
Ja, und zwar den guten, nicht an den guten Kettensäge.
Also, nee, den ohne Kettensäge, ja.
Stand relativ lang nur, in Anführungsstrichen, 1-0 für uns. Fühlte sich aber nicht so an, dass das Spiel uns entgleiten könnte oder so. Also ich war relativ safe, muss ich sagen. Also zumindest mal im Rückblick. Also weiß nicht, ob es im Stadion sich dann auch so angefühlt hat, aber so, als ich heute nochmal die Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich war alles easy. Es kam dann irgendwann mal Silas rein, der macht den Deckel dann drauf. Das war auch ein super geiles Tor. Das war dieser verzögerte Abschluss von Silas, ja, und davor das Durchlassen von Dennis Undaf. Und das war auch super gemacht vom VfB. Kurz danach hat Dennis noch das 3-0 gemacht, per Kopf, sein drittes Saisontor. Ja, und das war's dann, ja. Also wir sind da eigentlich aufgetreten wie so ein Champions-League-Teilnehmer. Wir haben das easy runtergezockt. Wahnsinn. Und zwar der 6. Sieg in Serie. Das schafften wir davor nur im Meisterjahr oder das letzte Mal im Meisterjahr 2006, 2007. Und ja, danach begann, möchte ich fast schon sagen, der Niedergang, falls du dich erinnerst.
Es gab der Mini-Downfall des VfB Stuttgart.
Ja. Ja, es gab das Spiel gegen Hoffenheim und dann in Heidenheim. Da erinnern wir uns auch noch dran. Serhou Guirassy fehlte verletzt. Wir bekamen in beiden Spielen Elfmeter zugesprochen, die einmal Silas vergab in Heidenheim und gegen Hoffenheim war es Mio oder war es Führig? Ich glaube Mio, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja.
Und das ging dahin, aber der prognostizierte Downfall blieb aus. Der VfB legte die nach Punkten beste Saison der Vereinsgeschichte hin, wurde Vizemeister und sicherte sich die erste Teilnahme an der Champions League seit 2009. Und bei Union war es so, dass man sich ein paar Wochen später von Urs Fischer trennen musste. Ja, da hat man relativ lang durchgehalten, aber irgendwann hat man dann gesagt, es reicht nicht mehr. So richtig wirkungsvoll war die Maßnahme aber auch nicht, weil Union verbrachte den Rest der Saison im Abstiegskampf. Man konnte sich dann am letzten Spieltag noch retten vor dem Abstieg. Und ja, kann man natürlich dann schon die Frage stellen, ob das Problem vielleicht nicht nicht der Trainer, sondern die Kaderzusammenstellung war. Und ich würde mal sagen, die Antwort kennen wir ja alle.
Ja, und ich glaube auch wahrscheinlich in Köpenick kennt man jetzt den Begriff Champions-League-Falle. Könnte ich mir vorstellen. Und seitdem haben sie sich ja auch, also sie haben sich schon erholt, aber dass es dann irgendwie mal wieder Richtung höhere Sphären ging, war ja auch nicht der Fall. Also ich glaube, jetzt ist man so da angekommen, wo man vielleicht auch finanziell, leistungstechnisch halt irgendwie hingehört. Das klingt jetzt total despektierlich, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern das war eine Freak-Saison, in der man sich für die Champions League qualifizieren konnte. Danach kam halt wirklich dann der Downfall und jetzt hat man sich, glaube ich, auf einem gesunden Niveau stabilisiert.
Da bin ich immer gespannt, wo du Union nachher in der Tabelle einordnen wirst. Gut. Lass uns auf Samstag blicken mit Ultras und man muss sagen, zwei guten Fanszenen. Also das ist ja auch cool. Und kribbelt's denn jetzt bei dir, Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Kirmespokal ist rum. Und jetzt kommt halt Bundesliga, dann kommt DFB-Pokal, da sprechen wir auch noch drüber. Na klar, kribbelt's. Also jetzt geht's halt wieder los, wie gesagt, mit echtem Fußball. Und jetzt geht's um Punkte, jetzt geht's um Tabellenplätze, jetzt geht's ums Weiterkommen. Ich bin komplett gehypt. Also von mir aus kann's sofort losgehen.
Wir haben jetzt hier auch mit diesem Podcast 7 Wochen Vorbereitung begleitet, haben vieles interpretiert und analysiert. Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt in dieses erste Saisonspiel? Was glaubst du, wo stehen wir?
Also, wir sollten eigentlich Union Berlin schlagen können. Ich halte den VfB einfach für besser, aber natürlich ist ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag bei Union Berlin einfach eine harte Nuss, weil du weißt genau, wie die spielen werden. Die werden dir das Leben schwer machen. Die spielen den Fußball, der dir auch nicht entgegenkommt. Insofern, das ist genau wie das Spiel am Dienstag gegen Braunschweig. Das sind einfach zwei richtige Aufgaben, die du nicht mit schönem Fußball lösen können wird, sondern einfach mit talentfreien Tugenden. Und da habe ich halt schon ein bisschen Bammel, weil diese ersten zwei Spiele haben auch schon das Potenzial, jetzt nicht für einen Fehlstart, aber es wird halt wahnsinnig schwer. Und deswegen habe ich schon so eine gewisse Nervosität, aber ich bin der Meinung, wenn der VfB das abruft, was er aktuell zu leisten imstande ist, dann könnte es klappen mit dem Auswärtssieg. Aber ich habe eine leichte Nervosität, ja.
Jetzt war es ja so, die letzten 5 Spiele gegen Union liefen für uns allesamt gut. Die haben wir alle nicht verloren. Und ich kann mich erinnern, davor war es ja schon so, dass diese alte Försterei oder Union an sich irgendwie immer ja so ein Schrecken verkörperte für uns VfB-Fans. Natürlich hat es auch mit der Relegation zu tun, die wir verloren haben, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber liegt diese Zeit jetzt aus deiner Sicht hinter uns, dass wir Union immer noch so ein bisschen als Angstgegner begreifen? Weil du sagst ja auch, das sind schon schwere Gegner, aber wenn man jetzt einfach mal die Kaderqualität gegenüberstellt, müsste die Antwort ja immer VfB lauten, sofern man die Frage stellt, wer das Spiel gewinnt.
Also egal, wie die Frage lautet, die Antwort ist natürlich immer VfB. Immer VfB. Aber man darf nicht vergessen, also ich finde, die alte Försterei ist jetzt kein Ort mehr, vor der VfB unfassbar Angst haben muss, denn unter Sebastian Hoeneß sind ja quasi die Angstgegner ausgestorben. Das war halt Union Berlin und es war RB Leipzig und beide sind für uns jetzt eigentlich keine Angstgegner mehr. Andererseits, wenn du das anguckst, wir haben einfach seit der Relegation, in der wir nicht an der alten Försterei verloren haben wir genau ein Spiel dort gewonnen. Und das ist ein bisschen wenig. Aber ich finde schon, es gab so einen Paradigmenwechsel, weil früher waren die Spiele gegen Union Berlin in Berlin eigentlich immer relativ knapp und wurden mit einem Tor entschieden oder auch nicht. Also 1-1, 0-0, 2-1, 1-1. Dann kam das 3-0 für Union, dann wurde Labbadia rausgeworfen, dann kam das 3-0 für uns. Und das letzte Spiel, alle erinnern sich, ging dann 4-4 aus. Also statt irgendwie so Ergebnisminimalismus scheint jetzt da irgendwie Kirmes und Halligalli angesagt zu sein. Und ich kann mir jetzt ich weiß nicht, wie es am Samstag ausgeht, aber wenn das Ding dann 3-3 ausgeht, würde es mich auch nicht wundern. Also irgendwie hat sich da was getan, weil früher fuhr man hin und dachte, ja, wahrscheinlich verlieren wir 1-0. Jetzt fallen halt viele Tore und der VfB hat das Zeug zu gewinnen. Also nein, kein Angstgegner mehr und ich weiß so gar nicht, was uns erwartet, vor allen Dingen am ersten Spieltag nicht.
Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wenn wir schauen, wie für Union die Vorbereitung lief, welche Spieler neu dazugekommen sind, welche gegangen sind etc. Aber eine Frage fehlt natürlich noch, die muss ich dir stellen. Was hast du denn von Union jetzt in der Sommerpause so mitbekommen?
Nicht viel, aber natürlich, dass sie relativ mediocre Testspielergebnisse hatten. Ich glaube, sie haben 4-0-1 verloren und überhaupt so gegen gleichklassige Gegner kaum was gewonnen. Aber dann im Pokal, ich glaube, gegen was Gütersloh, sind sie souverän eine Runde weitergekommen, was dann ja definitiv wichtiger ist als die Testspielergebnisse. Aber ich glaube, Testspiele, die liefen nicht ganz so gut. Und wenn du halt 4-0-1 verlierst, zeigt vor allem, dass du halt ein Problem in der Offensive hast, weil du hast kein einziges Tor geschossen. Weil ein Gegentor mal zu bekommen, ist okay. Aber dann solltest du vielleicht 1-2 schießen und das hat Union Berlin nicht geschafft. Insofern, ja, lief wohl nicht ganz so geil.
Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal mit meinem Monolog. Du stoppst mich gerne, wenn
sehr
du
gerne, trainieren ja, möchtest. Schon rein.
Aber wir gucken einfach mal auf die Zugänge, die Union jetzt in diesem Sommer verpflichtet hat. André Ilitch und Wu Yong Chong wurden nach ihren Leihen fest nach Berlin geholt. Dann hast du mit Ansan Stürmer, den man für 4 Millionen aus Paderborn geholt hat. Das ist ein interessanter Mann. Der hat jetzt in 33 Zweitligaspielen zwar nur 6-mal getroffen und noch 6 Tore vorbereitet. Aber das könnte so ein Union-Spieler werden, den viele unterschätzen, der aber finde ich, schon mit seiner Art Fußball zu spielen, funktionieren könnte. Dann hat man noch Bogdanov aus Dresden geholt. Da kann ich dir nicht viel zu sagen, nur dass er ein Stürmer ist. Ich glaube nicht, dass er eine große Rolle spielen wird. Das dachte man bei Matteo Rapp wahrscheinlich auch. Der wurde vom HSV geholt, sollte die neue Nummer 2 sein und kam dann im Pokal gleich zum Einsatz, weil Renault einen Schwächeanfall hatte und ausgewechselt werden musste. Für alle, die jetzt hoffen, dass Renault nicht im Tor steht, kann ich euch schon mal sagen, der wird im Tor stehen. Außer er wird noch weggekauft.
Ja. Oder hat er erneut einen Schwächeanfall.
Das könnte auch noch passieren. Vor allem, wenn er unsere schönen Auswärtstrikots sieht,
oh ja,
könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich einbekommt. Mhm. Herzschmerz und dann fällt er um. Nsoki wurde von Hoffenheim geliehen. Finde ich auch interessant, ist allerdings auch momentan verletzt, wird also nicht eingreifen können. Und dann hast du noch Benisch, den kennen wir noch aus Gladbach, Kiel, Augsburg und aus HSV-Zeiten. Der spielte zwischenzeitlich für Kaiserspor und wurde jetzt für eine Spielzeit nach Berlin verliehen. Ist übrigens auch so etwas, was man aus der erfolgreichen Berliner Zeit kannte, dass Spieler geliehen wurden, die man jetzt auch nicht so voll auf dem Schirm hatte, aber man hat sich halt erstmal mit Laien gewisse Spielerprofile gesichert, die dann irgendwann mal fest verpflichtet. Und es war immer eine Win-Win-Situation, also für den Spieler und für Union. Bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Mhm. Ja, da hast du noch 2 Spieler, die aus der Jugend hochgezogen wurden. Da können wir drüber hinweggehen. Spannend finde ich noch den Transfer, den man in dieser Woche getätigt hat. Da hat man nämlich Derek Köhn geholt. Der war ja zuletzt an Bremen verliehen. Also da bin ich mal gespannt, weil den finde ich eigentlich echt interessant. Den anderen Bremer, das habe ich überhaupt nicht verstanden, Oliver Burke, der wurde ablösefrei gezogen, nachdem er, glaube ich, irgendwie mal so einen guten Run hatte oder so. Aber für mich ist das kein Stürmer mit besonderer Qualität und der verdient bei Union, glaube ich, echt auch sehr, sehr, sehr viel Geld. Also kann man so eigentlich nicht machen, aber
ja, ist eher so ein Leichtathlet als ein Fußballspieler, aber ich tue mich da auch echt schwer, jetzt aus VfB-Sicht irgendwie despektierlich über ihn zu sprechen, was ich sowieso nicht machen würde, aber wir haben da schon eine Vergangenheit mit ihm, ne, und also ich sehe ihn ganz, ganz ungern bei einem Gegner vom VfB Stuttgart auf dem Feld stehen, weil er ist halt schnell, er hat eine gewisse Abschlussqualität und das hat er leider vor allen Dingen immer gegen VfB gezeigt.
Das stimmt, ich bin gespannt, ob er überhaupt spielt, aber Baumgart schätzt sich so ein, dass er sich daran erinnert, dass Burke gegen Stuttgart häufig getroffen hat und ihn allein deshalb aufstellt, weil im Pokal spielte der halt gar keine Rolle. Also er stand auf dem Platz, aber er spielt halt keine Rolle. Es gäbe schon Gründe, ihn draußen zu lassen. Ja, aber mal gucken, wie das dann laufen wird. Abgänge gibt's jetzt, also finde ich jetzt auch keine so gravierenden. Klar, Hollerbach nach Mainz, den muss man nennen. Gosens war ja eh schon ausgeliehen an Florenz, wurde fest verpflichtet. Kevin Vogt, yo, ist nach Bochum gegangen und der Rest fällt für mich überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Union gerade mitten in einem Umbruch ist. Ja, da werden immer mal wieder so ein paar Positionen neu verteilt. Aber im Großen und Ganzen ist Union am Ende auch Union. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Sie spielen auch so Fußball. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Vorbereitung, du hast es schon gesagt, die lief durchwachsen. Klar, gegen Brandenburg und Ahrensfelde, da gewinnst du, aber da braucht man auch nicht lange drüber sprechen. Gegen Linz konnten sie auch noch ein Spiel ziehen, aber gegen Rapid Wien gab es dann schon ein Unentschieden. Und ich fand tatsächlich auch am frappierendsten, dass man gegen Schweinfurt und Fürth, ja, beide Spiele verloren hat. Und zwar mit 0-1. Und dann gab es noch eine Partie gegen Espanyol Barcelona und Piraeus. Auch da folgten dann zwei Niederlagen, ebenfalls mit 0-1. Und du siehst halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Union hat ein ernstzunehmendes Problem, Tore zu erzielen, finde ich. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Moment mal, gegen Gütersloh haben sie ja 5 gemacht. Ja, ist richtig, ist aber auch ein Viertligist, ja, und es ist der Ernstfall. Da kann man das dann schon auch von einem Bundesligisten erwarten. Und was ihnen da halt in die Karten gespielt hat, war natürlich die Standardstärke. Also da ging halt ganz, ganz viel über Standards. Das war das eine. Und ich glaube, über die erzielten Tore nach Standards entstand so eine gewisse Sicherheit und man wurde auch etwas kreativer aus dem Spiel heraus. Aber ich glaube, ohne diese Standardstärke hätten die auch gegen Gütersloh jetzt nicht so rasiert, wie es das Ergebnis uns weiß machen möchte.
Genau, und du hast ja angesprochen, dass die Abgänge jetzt nicht ganz so signifikant sind, aber mit Benedikt Hollerbach verlieren sie ja schon ihren spannendsten Offensivspieler eigentlich. Also jemand, der Tempo hat, der auch mal was macht, was überraschend ist aus dem Spiel heraus. Und der
overrated,
geht halt,
für mich overrated.
Overrated, geht aber zum Beispiel für Mainz nicht overrated, weil da soll der Nachfolger von Johnny Burkhardt werden. Also und egal, wie wir zu ihm stehen, ich glaube, in der letzten Saison war er bei Union Berlin schon der spannendste Offensivspieler. Und der ist halt jetzt einfach weg. Und da muss jetzt halt irgendein Neuzugang halt in diese Rolle reinschlüpfen. Und das muss sich ja auch erstmal bestätigen, ob das überhaupt funktioniert.
Ja, das stimmt. Absolut. Da gebe ich dir recht. Also die Offensive ist das Problem der Unioner. Keine Frage. Und das, was ich gerade eben meinte, diese fehlende Kreativität, das merkst du halt schon. Und wenn ich jetzt sage, es fehlt auch Abgezocktheit, dann meine ich nicht diese Erfahrung, die ein Trimmel mit reinbringt, sondern diese Lockerheit und Selbstverständlichkeit, Tore zu erzielen. Also da haben die halt vorne aus meiner Sicht keinen Spieler, der das verkörpert. Und da kann ich mich erinnern, sie hatten sonst immer mal wieder so Stürmer, die keine große Reputation hatten, als sie zu Union kamen, aber sie da dann irgendwie sich angeeignet haben. Und so ein Typ fehlt aus meiner Sicht komplett. Also Burke ist es definitiv nicht. Das kann ich an der Stelle sagen. Also das sehe ich halt nicht. Von mir aus fliegt mir das in 4 Monaten um die Ohren, aber ich sehe es halt null. Ja? Ja. Und der Plan, wie man Tore erzielen will, ist dann am Ende doch wieder typisch Baumgart und typisch Union, muss man fast schon sagen. Lange Bälle und Flanken, das ist es halt. Ja, klar, mit Sko und Trimmel über Außen hast du zwei prädestinierte Flügelspieler für so eine Spielweise. Und mit den beiden, ja, gelingt es dir natürlich, deinen Plan gegen gerade unterklassige Teams durchzubringen. Aber wenn ich mir einen Trimmel angucke, der kann immer noch tolle Flanken schlagen, wenn er Zeit hat. Aber in der Bundesliga hat er nicht mehr so viel Zeit. Und ich finde, das merkt man schon, dass er sich deutlich schwerer tut, als das noch vor 3-4 Jahren der Fall war, seine wirklich herausragenden Flanken anzubringen. Ja. Und da sehe ich schon auch eine Chance für uns, dass wir den besser in den Griff bekommen, als das vielleicht, weiß ich nicht, vor 3 Jahren der Fall war. Und das sollte so auch sein, muss ich dazu sagen. Also ich habe nicht mehr diese große Sorge vor den Flanken der Unioner und vor den langen Bällen, wie das früher der Fall war. Ja. Und worauf sich Union immer verlassen kann, das bis auf wenige Ausnahmen war immer prädestiniert für Union, ist natürlich eine gute Defensive. Und das, finde ich, ist heute immer noch so.
Ja.
Ja, die sind halt super hart in den Zweikämpfen, verdichten die Räume im letzten Drittel sehr erfolgreich und spielen halt ihren Union-Fußball, andere nennen es Anti-Fußball.
Ja, sie spielen halt den typischen Union-Berlin-Terror-Fußball, aber der nur mal erfolgreich ist und der hat dann eine Saison auch mal für die Champions-League-Quali gereicht, aber er sollte immerhin reichen, um irgendwo zwischen 9 und 13 irgendwie einzulaufen, weil du hast in der Regel einfach 6 bis 10 andere Teams, die du damit hinter dir lässt, weil es einfach gut organisiert ist und wenn du das halt wirklich Spieltag für Spieltag auf den Platz bringst, dann wirst du die nötigen Punkte holen und es macht natürlich es für deinen Gegner super schwer, sich da irgendwie durchzukombinieren.
Das ist auch keine schlechte Herangehensweise. Also so lange wie möglich erstmal die Null halten und vorne dann auf Konter setzen, beziehungsweise die langen Bälle vorschlagen und hoffen, dass sie gut verteilt werden und irgendwie dann Chancen entstehen. Ja, also das hat immer funktioniert für Union. Ja? Und Union bringt auf jeden Fall das Rüstzeug mit, das dem VfB, ich habe jetzt kurz überlegt, aber es ist einfach so, in den letzten Monaten immer wieder Probleme bereitet hat. Ja, also es wird halt unheimlich wichtig sein, für uns vor dem Tor effizient zu sein und ja auch klug zu verteidigen, also Thema Restverteidigung und so. Ansonsten kann es halt richtig eklig werden, weil das kann ich nur immer wieder sagen. Ich sage es, glaube ich, bei jeder Vorschau, wenn wir über Union sprechen, ich möchte nicht in Rückstand geraten. Ja, also das wird nicht jedes Mal so laufen wie in der Hinrunde war es doch, oder?
In der Rückrunde auch, ne? Also ich meine,
Stimmt, da haben wir es auch nochmal gedreht. Ja,
deswegen, ich sag, also du, früher war es ja so.
Das waren die zwei Tore, die ich nicht mitbekommen habe.
Du liegst da gegen Union hinten, da kannst du das Spiel eigentlich schon abschreiben, weil nichts mehr geht. Aber die letzten zwei Spiele haben gezeigt, auch wenn du 0-2 hinten liegst gegen Union Berlin, da geht immer noch was. Also insofern, der Spaßfaktor ist etwas gestiegen. Und ja, ich freue mich einfach brutal aufs Spiel. Und am ersten Spieltag ist ja echt immer so eine Mystery-Box, weil du nicht genau weißt, wie die Mannschaften die Saison starten, was dich genau erwartet und so weiter. Aber ich hoffe, dass der VfB ja die Schwächen, die du jetzt auch aufgezeigt hast, dann nutzt halt gerade über die linke Offensivseite, wo es dann gegen Trimmel geht, den halt hinten zu binden halt und damit Tempo, wir haben das Tempo über Chris Führig, da halt wirklich Aktionen zu generieren.
Ja, also wenn du schnell spielst, werden sie Probleme kriegen, da bin ich mir sicher, du kannst natürlich gerade, wenn sie dann tief stehen, auch mal aus der zweiten Reihe abschließen, kann immer mal funktionieren. Nick Woltemade wird eine zentrale Rolle spielen, also wenn es dir gelingt, ihn im Zehnerraum anzuspielen, er kann aufdrehen, dann werden sich Räume öffnen, den werden sie aber auch natürlich hart bearbeiten. Bin ich mal gespannt, ob der gesund nach Stuttgart zurückkommt. Und ja, also ich möchte jetzt nicht das Gefühl nach draußen geben, wir müssten mit einem Unentschieden zufrieden sein. Ich finde schon, dass der VfB eine Menge mitbringt, was man braucht, um gegen Union zu bestehen. Du hast auch noch einen Thiago Tomás auf der Bank. Das hat ja Sebastian Hoeneß in der Pressekonferenz heute schon angedeutet, dass er von der Bank kommen wird. Du hast Jamie Leveling, die vielleicht, wenn sie eingerückter spielen, mit ihrem Tempo dann auch mal weitergeleitete Bälle von Nick zum Beispiel aufnehmen können und dann in 1-gegen-1-Duell auch über Dribbling-Sachen lösen können. Also da geht schon was, ja. Also ja, also wir müssen halt auf die Standards aufpassen, super wichtig, keine Frage. Umso weniger Standards wir zulassen, umso besser ist das für uns. Und der Rest, also da sehe ich schon mit einem konzentrierten Spiel, Geduld, Abgeklärtheit, durchaus Möglichkeiten für den VfB, da definitiv einen Sieg zu holen. Auf dem Flügel müssen wir gucken, dass wir Überzahl erzeugen. Klar, das hast du gerade schon angedeutet, das können wir auch schaffen. Die offensiven Außen, die müssen auch mit nach hinten arbeiten. Deswegen ist es vielleicht, oder wäre es für mich eine Überlegung wert gewesen, Thiago Tomás mal zu bringen, statt Chris Führig. Einfach nur mal so, um zu testen, wie arbeitet der nach hinten. Weil Chris hat, haben wir ja letzte Woche, oder nee, am Dienstag gesagt, schon ein Verständnis dafür, was zu tun ist, aber kann aufgrund seiner Physis vielleicht nicht immer das reinbringen, was jetzt gegen Union auch gefordert wäre. Ob das ein Tomás kann, I don't know, aber wäre für mich mal interessant gewesen, da ein bisschen zu variieren. Lass es mich so sagen. Ja, aber das muss funktionieren. Ich sag's dir, das muss funktionieren gegen Union. Ja, ich sehe ein knappes Spiel, aber ich sag, 2-1 ist für den VfB drin. Wenn es doof läuft, wird es ein 1-1, aber ich glaube, der VfB holt das. Ein Gegentor bekommen wir safe.
Ich wollte sagen, und du glaubst, wir kriegen auf jeden Fall ein Gegentor, aber gehe ich mit. Also Auswärtssieg oder Unentschieden, damit können wir leben. Aber ja, also auf dem Papier, denke ich, sind die Kaderstärken so, dass der VfB das eigentlich ziehen sollte. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, erster Spieltag ist immer was Besonderes halt. Aber ich glaube, wenn sie konzentriert rangehen und eine ähnliche Leistung abrufen wie gegen die Bayern, dann könnte es funktionieren, auch wenn du halt gegen komplett anderen Gegner spielst, ein komplett anderes Spiel spielst. Aber der VfB hat auf jeden Fall die Qualität, gleich erfolgreich mit einem Auswärtssieg in die Saison zu starten und uns ein schönes Wochenende zu bereiten.
Dann sind wir bei den Players to Watch, Sebastian. Dann machen wir es ja jetzt in dieser Saison so, dass jeder einen mitbringt. Mhm. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir Konkurrenten uns ausgesucht. Wen hast du denn mitgebracht?
Ja, ich weiß nicht, ob es Konkurrenten sind. Also ich bin durch den Kader von Union Berlin gegangen und bin dann tatsächlich bei Robert Skow hängen geblieben. Und ich hatte schon wieder vergessen, dass der überhaupt von Hoffenheim zu Union Berlin gewechselt ist. Beziehungsweise er ist ja gar nicht von Hoffenheim zu Union Berlin gewechselt, sondern er war ein paar Tage lang vereinslos, arbeitslos, weil sein Vertrag bei Hoffenheim auslief. Und dann hat Union zugegriffen. Und ich würde sagen, zu Recht, weil ich glaube, er hat bei Hoffenheim über 100 Bundesliga Spiele gemacht. Also er ist einfach ein gestandener Bundesligaspieler. Das finde ich dann schon spannend, dass so jemand dann auch arbeitslos werden kann, wenn auch nur kurz. Genau. Und dann hat Skow auch für Union 15 Spiele gemacht, hat, glaube ich, 2 Tore erzielt, hat sich dann aber im Februar am Fuß verletzt und dann war die Saison für ihn beendet. Deswegen ist es für ihn auch so ein kleiner Neustart. Und ich weiß, mein Player to Watch, nämlich Robert Skow, kann mit deinem Player to Watch eventuell um einen Platz links hinten konkurrieren. Aber das Spannende bei Robert Skow ist, er kann links eigentlich beide Positionen belegen, also entweder in der Defensivkette oder auch davor im Mittelfeld. Er kann das Gleiche aber auch auf der rechten Seite machen. Also wenn man im Duden unter Polyvalenz nachschaut, dann kommt ein Bild von Robert Skow. Das ist echt cool.
Und was übrigens immer ein Problem war, lass mich das kurz dazu sagen, in Hoffenheim, dass der halt nicht diese eine klare Position hatte.
Der wurde immer verschoben,
genau. Ja, immer verschoben. Ich glaube, gab es nicht mehr so eine Phase, wo er brutal offensiv eingesetzt wurde?
Ja, also rechts außen oder links außen oder so?
Also es war mal irgendwas ganz Weirdes, da kann ich mich noch dran erinnern. Also im Endeffekt kann er alles, wahrscheinlich sogar am Tor stehen.
Der kann alles. Also ich und obwohl er für Hoffenheim spielte, mag ich den Spieler irgendwie, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall für Union Berlin, ich habe gesagt, 15 Spiele, 2 Tore erzielt. Er hat auch schon 14 Länderspiele für Dänemark gemacht. Da hat er übrigens 7 Tore erzielt, wie auch immer das funktioniert hat. Vielleicht haben sie gegen San Marino gespielt oder so. Und ich habe noch
auf allen Positionen.
Und ich habe noch einen Fun Fact. Geboren wurde der dänische Nationalspieler Robert Skou in Marbella, weil sein Vater zu der Zeit in Gibraltar tätig war. Und sein Vater ist kein Fußballspieler, sondern Bankangestellter. Also mehr, aber genaueres konnte ich nicht recherchieren, wie es dazu kam. Achtung, Robert Skou ist Freistoßexperte, also er kann wirklich gute Standards schlagen. Deswegen ist er natürlich auch für Union Berlin so wichtig. Und er trainiert diese Standards schon, seit er ein Kind war, weil ihm das seine Eltern empfohlen haben. Und das finde ich ganz nett. Er hatte mal im Interview gesagt, seine Eltern hätten ihm gesagt, wenn du nichts anderes kannst, kannst du wenigstens Freistöße schießen. Das ist, glaube ich, auch symptomatisch dann für Union Berlin. Also er passt da wirklich perfekt hin, viel besser als nach Hoffenheim. Robert Skou ist definitiv ein Union-Spieler.
Ich kann jetzt schon sagen, Robert Skou hat auf jeden Fall bessere Berater als Nick Woltemade. Und in dem Fall sind es die Eltern und nicht irgendein Bachmann. Gut, ich habe Derek Köhn dabei, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Der spielte zwar in der vergangenen Saison für Werder Bremen, wurde dorthin aber nur verliehen. Theoretisch hätten die Bremer den auch für 5 Millionen Euro via Kaufoption behalten können. Es war ihnen aber zu viel. Stattdessen ist Derek jetzt für 4 Millionen nach Berlin gewechselt.
Kann ich kurz reingrätschen? Der abgebende Verein ist aus der Türkei, oder?
Ja, genau. Okay. Genau, ja, richtig. Und das habe ich nicht gesagt, aber du hast es vervollständigt, Gott sei Dank. Ja,
ich wollte es wissen, weil ich wusste nicht genau. Deswegen dachte ich, frage mal kurz nach. Wem gehört der eigentlich? Oder wem gehört er?
Wichtige Frage. Position haben wir auch schon abgeklärt. Linker Verteidiger bzw. Wingback, kann er beides spielen. Für mich am auffälligsten über seine Dribblings, aber er hat auch ein gutes Passspiel, er hat ein gutes Tempo. Mir gefällt seine Physis, seine Tacklings, also da kommt schon eine Menge auf den Gegenspieler zu, muss man sagen. Und ich glaube, das könnte wirklich ein interessantes Duell werden, wenn es denn dazu kommt, nämlich Köhn gegen Wagnumann. Also da treffen schon zwei aufeinander, die in einer ähnlichen Gewichtsklasse unterwegs sind, also rein was, sag mal, die Körperlichkeit im Spiel betrifft. Also da könnte schon mal hier und da knallen, lass es mich so sagen. Ja. Und das Problem ist, ich habe gehofft, dass Köln von Anfang an spielt, ja, weil ich mag den Spieler und ich glaube tatsächlich, dass es uns sogar gut getan hätte, als wir jetzt einen Skou auf dieser Position, weil der einfach noch abgezockt ist und nicht ganz so wild. Aber Baumgart hat heute gesagt, dass der von der Bank kommen wird. Ja, das ist natürlich dann, weiß ich nicht, ob es ein Vorteil ist für uns oder ein Nachteil, I don't know, aber ich glaube halt einfach diese wilde Art, Fußball zu spielen, hätte uns eher in die Karten gespielt, als dieser abgezockte, fast schon klinisch klare Skou. So, und vielleicht spielt auch ein ganz anderer, man weiß es ja nie bei Baumgart. Ja.
Ist Tom Rothe nicht eigentlich auch da hinten links irgendwie unterwegs?
Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber müsste sein, dass er da irgendwas sportlich macht. Ja, also, wenn er nicht jetzt noch gewechselt ist. Man weiß es ja heutzutage nicht. Ja, aber wir werden es erleben. Vielleicht plant Baumgart auch was ganz anderes. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Er ist ja als Union-Trainer zum ersten Mal von der Viererkette abgerückt. Das war ja immer Baumgart, Viererkette war ein Ding. So. Mhm. Und inzwischen spielen sie ein 3-4-2-1. Du kannst daraus auch ein 4-4-2 machen oder ein 4-2-3-1. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass beide spielen. Also gerade mit dieser Polyvalenz, die du angesprochen hast, für Skou, ist das durchaus möglich. Aber das sind unsere Player to watch. Mhm. Und ich würde sagen, wir schauen auf die Ausfallliste und können grünes Licht vermelden bei Alexander Nübel. Die Ellbogenverletzung ist ausgeheilt und wenn beim Abschlusstraining alles glatt geht, wird der am Tor stehen. Das kann man an der Stelle sagen. Dann Axel Sagadou trainiert auch wieder voll mit, ist auch eine Option für den Kader. Und ausfallen werden nur die, von denen man es erwartet hat, plus eins, möchte ich sagen. Silas und Leonidas Stergiou sind beide nicht dabei. Silas steht noch nicht auf dem Platz und bei Leo ist es so, dass er ein Teiltraining teilnehmen kann und einfach noch ein bisschen braucht. Aber interessant fand ich, dass Lorenz Assignon nicht mit dabei ist. Der fehlt aufgrund einer Gelbsperre, die er sich in der Ligue 1 abgeholt hat. Und das fand ich spannend, dass die Gelbsperren in Frankreich saison- und ligaübergreifend sind.
Aber ist das nur in Frankreich so? Also da fehlt mir jetzt auch das Wissen, aber ich dachte...
In der Bundesliga ist es auf jeden Fall nicht so.
Ah, okay. Nee, weil ich dachte, wenn du halt im Urlaub bist, im europäischen Ausland und du fährst irgendwo zu schnell, irgendwann kommt das Knöllchen auch zu dir nach Hause, ja?
Also, der Wüste ist besser als du.
Ja, also, und insofern, ja, auch bei Lorenz Assignon, sein Knöllchen aus der Ligue 1 ist ja auch in Stuttgart angeliefert worden und der muss nochmal aussetzen halt, ne? Was ja dann irgendwie auch... konsequent ist, dass die Sperren halt dann europaweit umgesetzt werden, aber natürlich sollte es dann irgendwie auch einheitlich sein. Das würde dann mehr Sinn machen.
Ja, also wir haben ja jetzt auch alle gelernt, dass in Frankreich 3 gelbe Karten ausreichen, um gesperrt zu werden. Also da kann man natürlich auch darüber sprechen, ob man es hier einheitlich gestalten sollte. Ja. Also in der Bundesliga sind es halt 5, in Frankreich sind es 3 und du wirst dann halt mit 9 gelben Karten 3-mal gesperrt und in der Bundesliga nur 1-mal. Ja, also das ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns lieber auf die Startelf blicken. Und dadurch, dass Assignon nicht mit dabei ist, müssen wir auch nicht über die Rechtsverteidigerposition sprechen. Das Tor haben wir auch schon abgeklärt. Nübel wird spielen, Wagnermann auf rechts. Innenverteidigung hat uns Sebastian Hoeneß schon vorweggenommen, wird wieder Rakes am Start sein. Mittelstädt auf links eh gesetzt. Wir könnten jetzt noch so eine Diskussion aufmachen, ob Zagadou uns plötzlich überrascht Chabot-Ersatz. Aber das sehe ich nicht. Braucht man auch nicht lange rummachen. Da hast du Karaso und Stiller auf der Doppel-6, auch da sehe ich kein Potenzial für große Überraschungen und selbst in der Offensive. Also wir haben jetzt Leveling, Under, Führig, Woltemade. Wenn ich irgendwo spekulieren möchte, dann wäre es tatsächlich die linke Position. Chris Führig, spielt er oder spielt Thiago Tomás?
Genau, aber da wir den Vorteil haben, mal nach der Pressekonferenz aufnehmen zu können, ich glaube, die Signale von Sebastian Hoeneß auch so, was man zwischen den Zeilen hören konnte, waren relativ eindeutig, dass Thiago Tomás, wenn, dann von der Bank kommt.
Ich glaube, er puckert. Ja. Wir nehmen Führig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er puckert. Er bringt Tomasch. Okay, mein Bauchgefühl ist Tomasch, aber wir nehmen Führig und gehen auf Nummer sicher. Und dann ist es wirklich ein relativ schnell abgewickelter Startelf-Tipp. Mhm. Ich gehe trotzdem nochmal durch. Nübel im Tor, Wagnermann, Rakes, Chabot und Mittelstädt bilden die Viererkette. Atakan Karasor und Angelo Stiller auf der Doppel-6, Jamie Leveling und Chris Führig auf den Flügeln und auf und Woltemade im Sturm. Letzter Hinweis noch, denkt bitte daran, direkt nach dem Spiel wählen wir mit euch den Spieler der Saison. Ihr müsst dafür auf unseren Discord-Server kommen, den Link findet ihr in den Shownotes und wir posten dann, wie gesagt, nach dem Spiel einen Link, der euch zur Umfrage führt. Da könnt ihr dann euren Tipp abgeben und so wählen wir gemeinsam den Spieler der Saison. Und Sebastian, bevor wir jetzt über Braunschweig sprechen wollen, machen wir jetzt kurz unseren Bundesliga-Tabellentipp.
Oh ja, zusammen. Sehr gerne.
Ja? Also normalerweise tippen wir ja keine VfB-Spiele, aber ich weiß nicht, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich wollte jetzt mal gucken, wo, glaubst du, liegt, weiß ich nicht, Werder Bremen, wo kommen die Dortmunder rein, Frankfurt, Leverkusen, alles drum und dran. Sprich, wer steigt ab, wer kommt in die Champions League. Ja, das hat mich jetzt interessiert. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde vorschlagen, wenn es für dich okay ist, wir beginnen mal unten. Ja, mit den drei Teams, die die beiden Abstiegsplätze belegen und den Relegationsplatz. Wen siehst du denn da?
Ich habe jetzt mal parallel mal meinen Tabellentipp aufgerufen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas erzähle und das dann gar nicht mit meinem Tabellentipp korrespondiert. Also ein Aufsteiger muss ja wieder absteigen. Das ist ja quasi.
Das ist verankert in den Statuten.
Ja, das ist die letzte Liga. Und sorry, lieber 1. FC Köln, aber ihr geht halt gleich wieder runter. Also ich. Es ist hart, aber das ist so. Auf 17 sehe ich dann Bremen tatsächlich. Ja. Weil jetzt noch Duxch abgegeben und ich glaube, Horst Steffen ist ein Trainer, der braucht halt ein bisschen Zeit, um eine Mannschaft zu entwickeln und die Zeit hat er halt nicht und ich glaube, das wird denen zum Verhängnis werden, dass irgendwann Entwicklung versus Ergebnis und es wird nicht funktionieren, deswegen sehe ich Bremen tatsächlich auf 17 und auf 16 habe ich jetzt mal Union Berlin getippt.
Okay. Also ich bin da so rangegangen, wie man eigentlich grundsätzlich an eine Bundesliga-Tabelle rangehen muss. Eigentlich ist immer das die komplette untere Hälfte abstiegsgefährdet. So ist es in der Regel. Ja, alle ab Platz 9 sind irgendwie noch abstiegsgefährdet. Und für mich sind es halt Bremen, Hamburg, Union, Heidenheim, Köln, Augsburg, St. Pauli und Hoffenheim. St. Pauli musst du eigentlich nehmen, obwohl es keinen Sinn ergibt, weil ich finde, die machen das eigentlich ganz gut. Aber St. Pauli hat es noch nie geschafft, 3 Spielzeiten in Folge in der Bundesliga zu spielen. Und 2 haben sie schon. Also müsste ich jetzt eigentlich, ja, Gesetz der Serie sagen, die gehen runter. Ich komme ganz am Ende erst auf meinen Tabellenplatz zu sprechen, also auf die Vergabe. Bremen sehe ich auch als extrem gefährdet an. muss ich ganz ehrlich sagen, weil da scheint irgendwie überhaupt nichts zusammenzupassen. Und bei Heidenheim habe ich auch so das Gefühl, dass, ich sag mal, dieser Nimbus, den sie am Anfang hatten, so dieses gallische Dorf, ja, auf der Ostalb, der bröckelt schon sehr. Und beim HSV, ich weiß, da guckt man auf den Kader und guckt auf die Ergebnisse und denkt sich, das kann nicht funktionieren, die sind nicht gut genug, die gehen raus. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass auch die Fanszene keine großen Erwartungen haben, könnte da ein Effekt entstehen, dass die zusammenhalten und gerade zu Hause die nötigen Punkte ziehen. Deswegen glaube ich, wird es der HSV schaffen. Und Köln sehe ich grundsätzlich besser aufgestellt als zum Beispiel Bremen, Heidenheim oder Augsburg oder so. Also die sehe ich echt nicht so weit unten. Ja, und Hoffenheim nehme ich einfach nur, weil ich es mir wünsche. Die nehme ich auch noch mit rein. Ja. Also komm, dann sage ich es direkt, weil sonst verlieren wir komplett den Überblick. Ich glaube, Heidenheim und St. Pauli steigen ab und Bremen geht in die Relegation. So, da habt ihr das.
Okay, ich glaube, dass Heidenheim letzte Saison halt diese Doppelbelastung halt komplett den Stecker gezogen hat. Die haben sie diese Saison nicht. Die haben auch keine Erwartungen. Mhm. Ich glaube, die gehen auch sehr realistisch ran, haben auch die letzte Saison gut aufgearbeitet. Deswegen sehe ich Heidenheim, ich habe sie auf 15 getippt, also ein bisschen besser. Und bei Köln ist für mich der Trainer noch so ein Faktor, ne? Also
ja, das stimmt.
Zweitiger Trainer. Ich erinnere, der VfB mit Tim Walter. Also das kann funktionieren, aber es muss halt nicht funktionieren.
Das ist ein guter Punkt. Ja, da hast du absolut recht. Also klar, es wird auf jeden Fall eng sein und es könnte auch noch ganz anders kommen. Das ist hier nicht bindend, das sollte man an der Stelle sagen. Außer die Tabellenplatzierung des VfB Stuttgart.
Ja.
Womit wir bei den Plätzen 5 und 6 wären, sprich Europa League und Conference League, da gibt es natürlich jede Menge Kandidaten. Der VfB, zweifellos, Leverkusen, Frankfurt, Dortmund, Freiburg, Leipzig, Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim, Gladbach. All die werden sich um diese Plätze, denke ich mal, prügeln. Die Frage ist, wer kommt denn in die Euroleague und wer geht in die Conference League, Sebastian?
Wie sieht's bei dir aus? Also du fragst mir jetzt explizit nach Platz 5 und 6?
Ja, so würde ich es jetzt machen.
Dann sage ich dir Leipzig und Leverkusen, weil bei beiden Teams, also großer Umbruch, ich glaube einen größeren Umbruch als Leverkusen kannst du nicht haben. Da ist ja einmal alles komplett neu, deine komplette Achse ist weg, Radetzky ist weg, Tah ist weg, Xhaka ist weg, Wirtz ist weg, also das ist ja alles weg, der Trainer ist weg, also die müssen
sich auch gute Leute geholt.
Die haben gute Leute geholt, aber die müssen erstmal neu finden, deswegen sage ich auch nicht, die werden Zwölfter, aber ich sage, die werden auch nicht Zweiter, sondern die werden Sechster. Und Leipzig mit neuem Trainer, bin ich auch mal gespannt, ob halt der Werner kompatibel ist mit Leipzig. Also die kaufen halt ein, wie immer halt irgendwie viele junge, schnelle Spieler und ich weiß halt nicht, ob das halt dann funktioniert mit Ole Werner. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die komplett abschmieren werden, aber ich sehe die auch nicht als Vizemeister.
Also bei Leipzig sind wir uns einig. Ich glaube auch, dass Leipzig die Champions League knapp verpassen wird und auch 5 einlaufen wird. Und ich habe sowas Ähnliches wie Leverkusen für die Conference League, nämlich Wolfsburg. Also, weil Wolfsburg, finde ich, die haben echt ein paar gute Dinge gemacht. Die konnten mich jetzt zwar auch nicht gänzlich überzeugen im Pokal, muss ich zugeben, aber irgendwie habe ich so das schlechte Gefühl, das sage ich gleich dazu, dass die sich da reindrücken. Ja, bei Mainz, glaube ich, wird es schwierig. Freiburg ist auch nochmal so ein Dark Horse, sage ich mal. Die könnten immer mal wieder auftauchen. Gladbach sehe ich da oben nicht. Mhm. Und die anderen, die ich vorhin noch aufgezählt habe, die sind dann ja vielleicht Kandidaten für die Champions-League-Plätze oder sogar für die Meisterschaft.
Genau, wobei bei Wolfsburg muss ich kurz noch widersprechen oder kurz noch einschränken, dass die natürlich auch mit ihrem neuen Trainer mal wieder einen kompletten X-Faktor haben, weil ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber das ist ja jemand, der aus der Ehrendivisie kommt, von den, wie heißen sie, Go-Ahead Eagles. Ja, also das kann super geil werden, aber es kann auch komplett nach hinten losgehen.
Könnte auch so eine Mark von Bommel-Nummer werden.
Ja, absolut, absolut, ja.
Ja, aber wir sind dann schon bei den Champions-League-Plätzen und natürlich bei Meisterkandidaten. Und wer aufgepasst hat, wird merken, der VfB wird jetzt hier erwähnt. Mhm. Ihr könnt selber entscheiden, ob als Champions-League-Platzkandidat oder direkt für die Meisterschaft. Also Bayern ist oben drin, keine Frage. Leverkusen würde ich dazu zählen. Dortmund, die machen jetzt auch noch mal ein bisschen was und haben jetzt auch nicht den schlechtesten Kader ever. Leipzig musst du dazu zählen, Frankfurt und eben der VfB. Das sind für mich die 6 Mannschaften, die realistische Möglichkeiten haben, Champions League-Plätze zu erreichen. Da brech ich jetzt mal vorweg und sage, Bayern wird wahrscheinlich wieder Meister werden. Ich weiß, da gucken viele drauf und sagen, Alter, der Kader ist echt dünn, der Kader ist nicht gut. Aber all das, was ich sehe, ist immer noch gut genug. Und für mich ist viel signifikanter, dass andere Teams, die früher in Meisterschaftskämpfe verwickelt waren, wie zum Beispiel Dortmund, wie, man muss es sagen, wie es ist, Leipzig oder Leverkusen, gerade in so einer Umbruchphase sind.
Das ist ja das Ding, also die Bayern haben sich nicht signifikant verschlechtert, die werden wieder ihr Spiel halt einfach abrufen, auch wenn es noch so langweilig von außen ist, und alle, die den Bayern gefährlich werden könnten, wie Dortmund, wie Leverkusen, wie Leipzig, die haben halt so ein Stück weit einen Umbruch oder auch einen relativ dünnen Kader, und ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass irgendjemand von denen den Bayern gefährlich werden könnte, und dem VfB, ganz ehrlich, selbst wenn wir nochmal so eine Saison spielen wie vor 2 Jahren, uns fehlt halt einfach dann die Qualität, um den Bayern gefährlich werden zu können, also dann wirst du wahrscheinlich wieder Vizemeister, und deswegen würde ich sagen, zu 99,9% werden die Bayern deutscher Meister. Also ich sehe kein Szenario, wie das anders laufen könnte. Was total schade ist, weil die sich ja auch nicht signifikant verstärkt haben, außer durch Diaz.
Und wer kommt bei dir in die Champions League? Wer belegt Platz 2, 3 und 4?
Also ich habe lange überlegt, und da der BVB jetzt noch mal ein bisschen Gas gibt und einfach auch eine gute, relativ gute Struktur hat, glaube ich, dass Dortmund Zweiter wird, und ich kam nicht umhin. Ich kam wirklich nicht umhin, den VfB auf 3 zu tippen, weil ich sehe nicht.
Sebastian, ich auch.
Weil Eintracht Frankfurt letzte Saison brutal stark, aber jetzt ohne Marmoush und ohne Ekitite. Gott, schwieriger Name. Schwierig, ne? Und Leipzig, Umbruch, neuer Trainer, Leverkusen, kompletter Umbruch. Und ich glaube, der VfB hat die Chance, auf 3 einzulaufen. Also wenn man einfach das abruft, was man kann, und für Enzo Mio noch einen guten Ersatz holt.
Das würde ich auch dazu sagen. Guter Start, ein guter Ersatz für Enzo Mio sind schon vonnöten. Aber da bin ich bei dir. Ich habe den VfB auch auf 3, ich habe Leverkusen auf 4 und die Frankfurter als Vizemeister.
Oh,
ich glaube, die sind richtig gut dabei. Also das ist mein Gefühl. Wir können jetzt mal unsere Tabelle jeweils durchgehen nochmal. Dann haben wir ein einheitliches Bild. Also bei mir Bayern auf 1, Frankfurt auf 2. Der VfB kommt als Dritter ins Ziel. Leverkusen auf 4, Leipzig Euroleague, Wolfsburg Conference League auf Platz 6. Dann die Überraschung, der BVB nur auf 7. Ja, Kovac wird in 3-Trainersaison, Sebastian. 3-Trainersaison in Dortmund. Dann Freiburg auf 8, Mainz auf 9, Augsburg auf 10, Borussia Mönchengladbach auf 11, die TSG aus Hoffenheim wird 12. Da gibt's, das muss ich kurz sagen, gibt's ja schon einige Fußballexperten, und das meine ich wirklich völlig ironiefrei, die finden, Hoffenheim hätte eine total spannende Mannschaft. Und es stimmt, also die haben eine Menge gemacht, also wirklich viel gemacht. Das Ding ist, ich habe einen Wissensvorsprung. Und zwar, als ich mit meinem Kumpel Basti Red in Frankfurt unterwegs war vor ein paar Wochen, hatten wir die Gelegenheit, mit einer Person zu sprechen, die sehr, sehr, sehr nah dran ist in Hoffenheim. Also sehr, sehr nah dran. Unter anderem auch in der Kabine. Und
oha.
Diese Person hat Dinge erzählt über den Trainer. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das gut gehen kann. Und deswegen tippe ich die auf 12. Union habe ich auf 13, Köln auf 14, den HSV auf 15, Bremen auf 16 und auf 17 St. Pauli. Du merkst es, also es wird ein norddeutscher Abstiegskampf. Und Heidenheim habe ich tatsächlich auf den letzten Platz getippt. Ja. Das ist meine Tabelle.
Ja, also wir sind uns grundsätzlich einig, aber so ein paar Teams, da gehe ich komplett in eine andere Richtung. Also, wie gesagt, bei mir wird auch Bayern wird Meister, Dortmund läuft auf 2 ein tatsächlich. Wahnsinn. Der VfB auf 3, dann kommt die Eintracht aus Frankfurt.
Moment, ich muss dich kurz unterbrechen.
Ja.
Dortmund auf 2, trotz 3-Trainersaison?
Also ich glaube, meine BVB-Saison läuft ein bisschen anders als bei dir.
Ich glaube,
bei mir wird Kovac schon der neue Klopp irgendwie. Die Eintracht auf 4, ich habe Leipzig auf 5, Leverkusen auf 6, dann kommt halt der unvermeidbare Julian Schuster mit Freiburg auf 7 rein, dann kommt Mainz auf 8 und jetzt Achtung, ich glaube, St. Pauli macht so eine Heidenheim-Union-Berlin-Nummer und kommt auf 9 rein und
wow. Die
schnuppern an der Euroleague, weil die haben defensiv nichts verändert, da waren sie richtig stark, wir wissen es leider aus Stuttgarter Sicht, haben offensiv ein bisschen was gemacht, also ich glaube, die können eine gute Saison spielen. Auf 10 Gladbach, dann kommt Hoffenheim, auf 12 Wolfsburg, 13 Augsburg, 14 der HSV, 15 Heidenheim, 16 Union, 17 Bremen, 18 Köln.
Cool, also wenn ihr wollt und Zeit habt, dann schreibt gerne eure Tabellentipps in die Kommentare, würden wir uns freuen, weil ich finde es echt interessant, wie die Leute so die anderen Teams einschätzen. Wir wissen es, der VfB sowieso immer auf die 1. Ich glaube auch, dass jeder zufrieden wäre, wenn wir am Ende Dritter werden würden, ja, sofern wir den Pokal verteidigen und die Europa League gewinnen, dann passt das schon.
Das wäre völlig okay, ja.
Gut, lass uns schnell rüber gucken nach Braunschweig. Am Dienstag um 20.45 Uhr steht die erste Pokalrunde an für den VfB Stuttgart. Wir brauchen das Thema, warum wir erst am Dienstag spielen, glaube ich, nicht nochmal aufmachen. Das haben wir in den letzten 2 Folgen getan. Für euch ist wichtig, wenn ihr nicht nach Braunschweig fahren könnt, ihr könnt das Spiel auf Sky und im Ersten sehen, also im Free TV und auf Sky. Das ist das Coole. Wie das Wetter wird in Braunschweig, Weiß ich nicht. Heute ist es Donnerstag und ich glaube, es macht wenig Sinn, am Donnerstag über das Wetter vom Dienstag zu sprechen. Ich glaube, das kriegt er selber raus. Also das kann man, glaube ich, ganz gut rausfinden, damit man sich dann adäquat auch mit Kleidungsstücken eindecken kann und nicht frieren muss oder einem zu warm ist. Zur Anreise ist es so, also ins Stadion passen ja knapp 25.000 Menschen, gar nicht so wenig, wie ich finde. Ja. Man muss aber bedenken, das Stadion ist ein ganzes Stück weit von der Innenstadt entfernt. Also wenn man in der Stadtmitte in Braunschweig ist, braucht man schon so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde zu Fuß. Bedenkt das. Es gibt einen Vorteil, das Stadion ist direkt an der Autobahnauffahrt. Problem ist nur, es gibt da kaum Parkplätze. Ja, es gibt wohl ein Betriebsgelände von VW und auf diesem Betriebsgelände darf man am Wochenende parken. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das am Dienstag auch der Fall sein wird. Hier empfehle ich Faninfo des VfB Stuttgart lesen. Also wenn ihr mit dem Auto kommt und man hätte die Möglichkeit, dort sein Auto abzustellen, wird das mit Sicherheit in der Faninfo drinstehen. Wenn nicht, dann ist es nicht der Fall. Am besten ist, ihr nehmt die Öffis. Es gibt nämlich eine Tram, die direkt vor dem Stadion hält. Die Haltestelle heißt Stadion Schwarzer Berg. Das Stadion heißt allerdings Eintrachtstadion, also kommt da nicht durcheinander. Ja, und das ist im Endeffekt das, was ich euch empfehlen kann. Ansonsten gilt auch hier, nutzt die Park-and-Ride-Möglichkeiten, denn die gibt es zu Genüge. Und dann könnt ihr, wie gesagt, mit der Tram direkt zum Stadion fahren und das passt. Und wenn ihr früh da seid, wenn, das muss ich auch noch erzählen, ich habe mir tatsächlich mehrere Stadion-Vlogs angeguckt aus Braunschweig.
Es gibt Stadion-Vlogs aus Braunschweig?
Es gibt Stadion-Vlogs aus Braunschweig. Und was da auffällt, ist, es laufen wirklich alle Fußballhits der 70er, 80er und 90er immer in Endlosschleife. Also
ja, gut, ich meine aber auch zu Recht, weil ich meine, Eintracht Braunschweig ist ja auch Bundesliga-History und Legacy mit Bundesliga-Skandal und Jägermeister und dies und das. Also die gehören halt einfach fest dazu.
Deutscher Meister 67?
Ja, zum Beispiel.
Wahnsinn, das vergessen ja manche. Ja? Sei es drum, für den VfB Stuttgart heißt es jetzt erste Runde Pokal. Ja? Und ich habe recherchiert, nur Werder Bremen und der HSV schieden häufiger in der ersten Runde als Bundesligist aus, als der VfB Stuttgart.
Oha.
10-mal sind wir in der ersten Runde ausgeschieden. Kriegst du noch alle zusammen, Sebastian? Weißt du, gegen wen wir als letztes ausgeschieden sind in der ersten Runde?
Na gut, als letztes sind wir garantiert ausgeschieden in einem der gefühlt 7 Spiele gegen Hansa Rostock in der ersten Runde.
Genau.
Aber 18-19. Genau. Aber die anderen Sachen müssen relativ lange zurückliegen, oder? Weil.
Du wirst dich erinnern. 14-15 gegen Bochum.
Ja, okay, ja.
Und dann natürlich 95-96 gegen Sandhausen, das legendäre Rekordelfmeterschießen.
Stimmt.
Mal raus. Und dann kommen die Dinge, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. 87-88 gegen Köln, 86-87 gegen Uerdingen. Wir merken, 2 Jahre in Folge erste Runde raus. Und das haben wir nochmal geschafft. Und zwar 1974 und 1975. Damals hießen die Gegner Fortuna Köln und Bayern München. 71 sind wir gegen Holstein Kiel in der ersten Runde rausgeflogen. Das war 1970. Da sind wir gegen Holstein Kiel in der ersten Runde rausgeflogen. 1969 gegen Nürnberg, also auch hier der Doppler. 69 gegen Nürnberg raus, 70 gegen Kiel raus. Und 65, 66 sind wir gegen den Meidericher SV, so hieß er damals noch. Hieß er noch nicht MSV Duisburg, auch in der ersten Runde ausgeschieden. Und ganz früher, 52, auch gegen Kickers Offenbach. Das wäre das 11. Mal gewesen, aber da gab es noch keine Bundesliga. Deswegen konntest du ja auch als Bundesligist nicht ausscheiden.
Ja, aber es sind ja auch alles namhafte Gegner. Also irgendwie in der Historie ist uns zum Glück so ein Festenbergs Kreuth oder so erspart geblieben. Also insofern bin ich da das cool stimmt. mit. Und wir hatten Schlange nicht mehr dann tatsächlich das Schicksal, dass wir in der ersten Runde rausgeworfen wurden. Und das bleibt uns hoffentlich auch am Dienstag erspart.
Also ich glaube, die größte Blamage war tatsächlich Sandhausen.
Ja.
Und ich meine, das war ein Elfmeterschießen. Hättest du früher erklären müssen, aber es war ein Elfmeterschießen. Das kann mal passieren. Jo, jetzt erste Runde. Mit was für einem Gefühl gehst du denn rein?
Ja, also ich glaube, der VfB wird das schon wuppen. Aber ganz so easy wie im letzten Jahr dann gegen Münster, glaube ich, wird es nicht werden. Ne? Braunschweig hat die ersten 2 Spiele in der zweiten Liga gewonnen. Die haben einen Lauf, die haben auch ein Team und einen Trainer.
Das haben sie.
Und ein Team und ein Trainer, das glaube ich dem VfB das Leben schwer machen wird. Und natürlich ist ein Zweitligist oder ein unterklassiges Team gegen einen Bundesligisten immer extra motiviert. Aber wenn du dann noch gegen Titelverteidiger spielen darfst, das noch als Solo-Spiel zu Hause unter Flutlicht. Also das ist halt schon ein Paket. Da habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen.
Ja, nothing to lose. Also ich meine, niemand wird mit den Augen rollen, wenn Braunschweig gegen den Titelverteidiger rausfliegt. Und sie haben eine Menge Chancen, Historisches zu schaffen, muss man einfach so sagen. Und sie sind gut drauf, du hast es gesagt. Ja. Man darf nicht vergessen, Braunschweig ist jetzt schon seit 4 Spielzeiten Zweitligist, sind ja aus der dritten Liga dann wieder aufgestiegen, nachdem sie mal für ein Jahr unten waren. Und Es war aber so, dass die letzten drei Spielzeiten immer brutal knapp waren. In diesem Sommer haben sie sich erst in der Relegation gegen Saarbrücken in der Klasse gehalten. Davor die beiden Spielzeiten Platz 15, also im Endeffekt wieder VfB. Und jetzt, du hast es gesagt, startete halt der perfekte Zweitligastart für sie mit zwei Siegen aus zwei Partien. Also 6 Punkte, besser geht's nicht. Und nur damit man das mal in Relation setzen kann, in der vergangenen Saison brauchte Braunschweig halt 8 Spieltage, um diese 6 Punkte zu sammeln. Ja, und das haben sie diesmal nach 2 Spieltagen geschafft. Und dass sie so gut in Fahrt sind, das hat einen Grund. Nämlich sie haben einen neuen Trainer, Heiner Backhaus. Der kam im Sommer von Aachen nach Braunschweig. Und ich finde, seine Art Fußball zu spielen, die passt perfekt zu Braunschweig. Und vor allem passt sie perfekt in so eine erste Pokalrunde gegen den Titelverteidiger.
Leider, ja.
Es ist für mich wirklich dieser klassische Underdog-Fußball. Und du hast auch das Gefühl, dass jeder in der Mannschaft sich damit wohlfühlt. Du brauchst ja dann auch die Charaktere, die so eine Art Fußball spielen können. Und die haben sie. Wirklich alle Klischees, alle, die du für Duelle zwischen einem Bundesligisten und einem unterklassigen Team im Pokal im Kopf hast, kannst du für Braunschweig anwenden. Du hast einen guten Keeper mit Ron Torben Hoffmann, der wahrscheinlich seine beste Leistung zeigen wird, die er je gezeigt hat, dann am Dienstag im Pokal. Du hast einen abgezockten Stürmer mit Sebastian Polter vorne drin. Du hast einen schnellen Flügelflitzer mit Christian Conte, einen knallharten Innenverteidiger mit Sven Köhler. Also da ist einfach was da, was du brauchst, um solche Pokalmärchen zu schreiben.
Ja, genau, und du wirst ein Publikum haben, das jede Grätsche, jeden Ballgewinn, jeden Befreiungsschlag halt frenetisch feiern wird. Und das sind wirklich die Zutaten, die du einfach für, muss ich sagen, für einen geilen Pokalabend brauchst. Und es wird am VfB liegen, dann einfach die spielerische Qualität halt dann auf den Platz zu bringen und die durchzusetzen. Aber das wird, glaube ich, wehtun. Also du musst körperlich auch dagegen halten.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die spielen super hart. Die können phasenweise auch mal gut pressen, also hoch anlaufen. Das tut dann auch weh, wenn du hinten raus oder von hinten raus aufbauen willst. Aber du kannst ja grundsätzlich merken, egal was sie machen, alles läuft unter dem Motto Vollgas. Ja? Und darauf musst du dich einstellen als Spieler. Das wird halt kein entspannter Dienstagabend-Kick so als Ersatz für eine Trainingseinheit. Das wird nicht so laufen wie gegen Münster. Du musst dir richtig hart arbeiten. Hohe Intensität, präzise, schnelles Passspiel und vor allem Widerstandsfähigkeit. Das wirst du brauchen. Ansonsten wird's eng. Und der Matchplan mit Ball bei den Braunschweigern, der ist relativ simpel. Lange Bälle, lange Bälle, lange Bälle, Flanken und lange Bälle. Das ist im Endeffekt die Idee, die dahinter steht.
Ja, geil. Ja.
Muss halt aufpassen auf so Spieler wie Christian Conte. Den kennen wir noch. Hat er nicht sogar mal gegen den VfB getroffen, als er noch für St. Pauli gespielt hat? Ich meine, ja.
Also bei St. Pauli und bei Dresden, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Ja. Er hat super Tempo, keine Frage. Und das ist halt der typische Kandidat, der von Weiterleitungen von Polter profitieren kann. Also hinten langer Ball raus, Polter leitet auf die Halbräume und dann ist Conte durch. Und wenn du dann nicht aufpasst, hast du super schnell 1-gegen-1 Situationen. Und ja, dann kann es auch mal doof laufen, sag ich mal. Ja? Dennoch, wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als wäre Braunschweig für den VfB eine zu hohe Hürde im Pokal. Keine Frage. Ich wollte nur vorwegschicken, dass es halt wahrscheinlich kein easy-peasy-Abend wird für den VfB Stuttgart. Dennoch, wenn wir uns konzentrieren, die nötige Ernsthaftigkeit in den Tag legen, wenn wir unsere Stärken ausspielen, dann wirst du gegen Braunschweig 2, eher 3 Tore schießen. Und sind wir ehrlich, also wenn du 3 Tore auswärts gegen den Zweitligisten erzielst, sollte das eigentlich fürs Weiterkommen reichen. So, und für mich zählt nur das. Ja, klar, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt noch ein Elfmeterschießen mitnehmen müssen, aber am Ende ist das Wichtigste, dass wir eine Runde weiterkommen. Ja, und im besten Fall verletzt sich niemand, das wäre auch noch schön. Und dann können wir uns auf Gladbach konzentrieren und dann habe ich einen guten Saisonstart, weil wir Union ja auch schlagen, wie wir
natürlich, heute lernen. Ja, genau.
So, und da, also so gehe ich in das Spiel ran, relativ pragmatisch, aber es wird hart.
Weiß genau, also du hättest leichtere Lose bekommen können, aber es ist auch ein Los, wo man sagen muss, ja, das. Du musst weiterkommen, ne? Das ist alternativlos. Also du hast einen Gegner, den musst du schlagen, auch auswärts, auch unter Flutlicht. Aber es wird nicht einfach werden.
Wie einfach war es denn für dich, einen Player to Watch zu finden?
Nicht so einfach. Du hattest ja letzte Woche angeteasert, dass ich sofort einen finden werde.
Ich dachte, du nimmst den Polter.
Nee, aber dann habe ich mir den Kader so ein bisschen angeguckt und ich bin dann relativ schnell fündig geworden, nämlich bei Ehrenchan Yadimchi, den ich total spannend finde. Mhm. Die neue Nummer 9 in Braunschweig, der ist von Hoffenheim ausgeliehen, erstaunlicherweise wieder von Rogon beraten, ist jetzt halt in Braunschweig, ich weiß nicht, für wie lange er ausgeliehen ist, kommt ursprünglich aus der Jugend von Galatasaray, 23 Jahre alt, 1,88 Meter groß, Mittelstürmer, physisch sehr präsent, kopfballstark, stand in beiden Zweitligaspielen der Startelf und erzielte auch schon einen Treffer. Und ich habe mir das Spiel gegen Greuther Fürth nochmal angeguckt. Also da gewinnt er tatsächlich das Kopfballduell in der Hälfte der Fürther nach einem langen Ball aus der Defensive und läuft dann halt wirklich direkt weiter in Strafraum, ist dann auch komplett ungedeckt und macht den rein. Also ist so klassischer Strafraumstürmer, fackelt nicht lang, wenn er einen Ball hat, dann schließt er auch ab. Also ja, das sieht schon gut aus. Und jetzt ist meine Frage an dich: Was haben Yadimchi und der VfB gemeinsam?
Was haben der VfB und der Yadimchi, die hassen Hoffenheim?
Vielleicht, vermutlich, sicherlich. Aber beide haben in der vergangenen Saison Champions League gespielt, denn Yadimchi kommt ja von Sturm Graz ursprünglich und der hat gegen Brest, Brügge, Sporting, Dortmund und Girona auf dem Platz gestanden, also hat wirklich 6 Champions League Einsätze gesamt letzte Saison und spielt jetzt halt für Eintracht Braunschweig, was ich auch spannend finde.
Das ist ein nicer Fun Fact, finde ich cool. Ja, ich habe mir mit Aydin mir rausgesucht. Das ist ein rechter Verteidiger bzw. Wingback, 23 Jahre alt, seit dieser Saison in Braunschweig und du könntest ihn vielleicht noch kennen. Das ist einer, der in der Knappenschmiede groß wurde, also eigentlich wurde er in Gladbach sozusagen an den Fußball rangeführt, ja, bis 2014 war er da, dann ist er zur Knappenschmiede rübergegangen, wurde da vernünftig ausgebildet, 2021 hat er dann sein Bundesliga-Debüt gegen Leverkusen gegeben, stand direkt in der Startelf mit 19 Jahren, das ist schon beachtlich, allerdings kann ich mich erinnern, 2021 war, glaube ich, Schalke das Team, das den Rekord aufgestellt hat für eingesetzte Spieler in einer Bundesliga-Saison.
Also, da durfte jeder mal ran.
Ja, mehr oder weniger. Wer Zeit hatte, durfte sich das Trikot in Königsblau überstreifen. Sei es drum. So ein Stück weit geriet seine Karriere dann in Stocken, natürlich auch dem Abstieg von Schalke geschuldet. Es folgte eine Leihe zu Trabzonspor, dann ging es zurück nach Deutschland und jetzt ist er halt letzten Endes bei Braunschweig gelandet. Und was ich bei ihm halt geil finde, ist diese Mentalität und die Laufstärke, die er mitbringt. Das ist ein richtiger Fighter. Es ist im Endeffekt wirklich so dieses Klischee eines Pokalabendspielers. Ja? Mhm. Das bringt er halt voll mit. Ja? Er hat einen guten Schuss, muss man dazu sagen. Er hat ein geiles Tor geschossen in der zweiten Liga. Außer Distanz, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein absoluter Teamplayer. Also wirklich Fighter, Teamplayer, Zweikämpfe. Das ist sein Ding einfach. Der arbeitet dich kaputt. Also ich mag so Spielertypen sehr. Nach vorne ist er jetzt vielleicht nicht unbedingt der Hammer, aber du brauchst so eine Maschine in deiner Mannschaft, wenn du was ganz Großes erreichen willst. Und der ist da prädestiniert für, als Malocher, sage ich jetzt mal, der dann vielleicht kein Tor erzielen wird, aber die Grundlage dafür schafft. Das ist ein super guter Junge und ich gehe davon aus, dass er gegen Chris Führig spielen wird, sofern Chris von Beginn an spielt. Und ich glaube, das wird Chris brutal nerven. Der wird richtig abgefuckt sein gegen den Spieler. Ich nehme ihm auch Ehre und Mutter. Kann auch sein. Aber ich glaube, er wird abgefuckt sein. Gut, Sebastian. Ich glaube, die Aufstellung brauchen wir noch nicht groß besprechen. Da liegt noch das Union-Spiel dazwischen. Da kann so viel passieren. Und im Großen und Ganzen kann man sich, glaube ich, auch denken, da wird es keine übermäßig großen Überraschungen geben beim VfB Stuttgart. Für euch noch wichtig, auch am Dienstag wählen wir natürlich den Spieler der Saison, sprich auch da wird es eine Abstimmung geben, die ihr bei uns auf Discord findet. Wenn ihr dort seid, dann könnt ihr uns im Podcast-Kanal auch gleich weitere Vorschläge einreichen zu einer Top 5, die wir zusammenstellen sollen. Das letzte Mal erreichte uns ja der Vorschlag, dass wir die Top 5 VfB-Aura-Spieler im zentralen Mittelfeld seit 1992 zusammenstellen sollen. Ich kann schon vorweg schicken, für nächste Woche, Sebastian, werden die Top 5 Leihspieler beim VfB gesucht. Also sprich Spieler, die wir geliehen haben.
Also so wie Federico Barber, meinst du?
Oder Thiago Tomás.
Oder Makeda. Ah, da gibt's viele.
Ja, also das wird, glaube ich, interessant.
Ja, das wird super. Ja.
Die Recherche wird vor allem anstrengend, aber das kriegen wir hin. Ja, also das kriegen wir nächste Woche dran. Wie gesagt, diese Woche finde ich auch schon eine epische Kategorie. Dafür, dass wir jetzt so kurz nur senden wollen, fast. Jetzt bräuchte man eigentlich eine Sondersendung dafür. Ja. Aura-Spieler im Mittelfeld seit 92. So, hau mal raus.
Genau, also ich habe für mich tatsächlich so noch mal ein bisschen fokussiert. Ich habe mich, weil für mich ist bei Aura, denke ich, auch eher so ans defensive Mittelfeld. Deswegen habe ich mich darauf beschränkt. Und ich habe mich auch auf Spieler konzentriert, deren Aura ich im Stadion spüren durfte. Deswegen, sorry Matthias Sammer, du bist raus. Ich habe dich nie im Stadion spielen sehen. Der wäre natürlich einer gewesen, aber ich habe ihn tatsächlich dann nicht mit reingenommen. So, jetzt mal loslegen hier mit meinen Top 5 Aura-Spielern im defensiven Mittelfeld des VfB Stuttgart.
Ja, fangen wir mit der 5 an.
Ich habe sie.
Dann droppe ich meine 5.
Ich habe sie tatsächlich aber auch jetzt nicht von 1 bis 5 irgendwie gewertet. Aber komm, wenn wir das machen, dann mache ich das jetzt spontan. Dann sage ich bei mir auf Platz 5, das müsst ihr mir nachsehen, ist natürlich Santiago Ascasibar.
Ja, also ja, den gebe ich dir, weil ich weiß, wie sehr du ihn liebst. Da diskutiere ich gar nicht mit dir rum.
Genau, 2017 bis 2019 mit dem VfB, 69 Spiele, ein Tor, da als seine Frau oder Freundin schwanger war und er sich den Ball unter das Trikot dann gestopft hat und so weiter, werde ich auch nie vergessen. Und er hatte eine Aura, weil du hast genau gewusst, er kann irgendwas komplett Verrücktes machen. Du hast auch genau gewusst, er kann jetzt auch mit beiden Beinen voraus in seinen Gegenspieler reinspringen. Und das habe ich ein Stück weit auch an ihm geliebt. Also es war schon klar, dass ihm dann nie die Weltkarriere irgendwie vorhergesagt ist. Aber ich hab wirklich jede Sekunde geliebt, die er für den VfB gespielt hat.
Ich habe mich auch extrem schwer damit getan, eine Top 5 zusammenzustellen, weil es gibt doch mehr, als man sich so im ersten Moment vorstellen mag. Ich werde die ganzen Namen jetzt nicht aufzählen, die ich nicht gewählt habe, weil sonst nehme ich dir vielleicht schon den einen oder anderen vorweg. Ich kann dir aber sagen, am Ende hatte ich für Platz 5 zur Auswahl Pavel Pardo, Carlos Dunga, Wataru Endo, Sammy Khedira und Alexander Klepp. Und dann bin ich auch dazu übergegangen, so eine gewisse Attitude mit damit reinzunehmen. Also einfach so wirklich so, ich wollte einfach so Kings auf dem Platz. Also wirklich so Leader wollte ich dann. Und habe mich deswegen tatsächlich gegen Wataru Endo entschieden und für Carlos Dunga. Ich weiß, der war nicht lang da, aber das war für mich damals als Kind brutal. Carlos Dunga als Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft und Weltmeister im Trikot des VfB zu sehen. Ich glaube, rein fußballerisch habe ich noch gar nicht begriffen, was der eigentlich gut kann. Ja, weil er ist natürlich jetzt nicht so flashy gewesen wie andere im Sturm oder so. Aber im Nachhinein denke ich immer noch, Alter, das ist so krank. Das ist halt wirklich eine Legende in Brasilien. Und der Typ der sprüht förmlich vor Aura, finde ich. Jedes Mal, wenn ich den in irgendwelchen alten Videos sehe, denke ich so, holy shit. Und der hat unser Trikot getragen. Deswegen habe ich Carlos Dunga auf die 5 gepackt. Wer ist bei dir
auf 4? Ich meine, Carlos Dunga auf die 5 ist natürlich, spricht ja auch für den VfB, dass so jemand nur auf die 5 kommt. Und ich glaube, da muss man auch mal definieren, was wir oder was jeder Einzelne unter Aura versteht. Ne? Weil ich zum Beispiel, Wataru Endo wird bei mir in den Top 5 nicht auftauchen, weil ich finde, Wataru Endo hatte keine Aura. Das klingt jetzt negativ, aber er war eher so ein Sleeper-Bild eigentlich. Ne? Also der unscheinbar, kein Lautsprecher, aber war natürlich unfassbar wichtig. Er hatte halt sein Radar, das man aber von außen nicht so richtig sehen konnte. Aber da wir über Aura-Spieler sprechen, ist tatsächlich bei mir Wataru Endo nicht dabei.
Aber lass mich kurz sagen, findest du nicht, dass er jetzt an Aura gewonnen hat, seitdem er das Liverpool-Trikot getragen hat? Weil ich finde, wenn ich die Videos oder auch die Fotos mit ihm und Liverpool-Trikot sehe, finde ich das schon irgendwie, also finde ich schon, dass er an Aura gewonnen hat.
Das stimmt, ja.
Also vielleicht, wenn er, wovon wir nicht ausgehen, aber irgendwann wieder bei uns auf dem Platz stünde, würden wir ihn noch mal anders sehen, als es davor der Fall war.
Ja, sehr gerne. Aber bis dahin muss er leider dann auf Platz 6 7. bis 10, ja, 7 vielleicht, weil bei mir auf Platz 4 ist ein Spieler, der hat auch tatsächlich nur 36 Spiele für den VfB gemacht, hat ein Tor erzielt und er war in der Saison 2015, 2016 da. Es war nicht die geilste Zeit für den VfB, aber es ist Serie Didier und der hatte eine unfassbare Aura. Der
das typ. Stimmt.
Also den habe ich genauso geliebt wie Santi Ascasiba.
Step into the room like it's a catwalk. Das war wirklich Serie Didier. Nee, geiler Spieler, mega geiler Spieler. Das war einer der wenigen, wo ich immer das Gefühl hatte, der kämpft hier gerade gegen den VfB, gegen den kollektiven VfB-Downfall an.
Ja.
Also das hat mir so viel Respekt abverlangt, wie der sich einen Arsch aufgerissen hat für unser Team. Und ich fand es auch ein bisschen schade, weil wir hatten ja durchaus auch Menschen in unserer Mannschaft, die irgendwie so eine Connection zum VfB hatten, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Und da fand ich es echt immer merkwürdig, dass Merlinger so ein Zugekaufter mir viel mehr Identifikation gibt als ein Spieler, der mehr oder weniger beim VfB groß geworden ist. Aber ja, anderes Thema, aber Didier finde ich sehr, sehr gut.
Ja, für den war wirklich die 90 Minuten, das war für den halt einfach ein Kampf halt einfach. Mhm. Ne? Also, und er wollte diesen Kampf gewinnen und du hast das gemerkt, das war so geil und ist ja auch kein schlechter Fußballspieler, aber ich finde seine Aura, die war halt wirklich greifbar. Also die hast du gesehen. Und,
die ist heute noch da,
ja, im Neckarstadion. Ja, definitiv, und er war dann ja vor allen Dingen für Basel, glaube ich, sehr erfolgreich, davor und danach. Aber ein geiler Kicker.
Gina-Lisa Lofink, glaube ich. Oder? War das nicht der?
Doch. War das nicht Boca?
Ach so, stimmt. Das war Boca. Du hast absolut recht. Stimmt.
Nimm's zurück. Der hatte Aura unten und ein Lambo. Also,
ja. ich war so gespannt, was nach Aura kommt. Gut, bei mir müssen wir gar nicht so tief graben, beziehungsweise keine komischen Geschichten ausgraben. Pavel Pardo nehme ich natürlich. Unser Meistersechser, wenn man so möchte. das war für mich ein Spieler, der so perfekt in diese Mannschaft gepasst hat, weil er auch ein Stück weit diesen verrückten Haufen geerdet hat durch seine Ausstrahlung. Und ich fand, der hatte auch immer Aura. Der wirkte auf mich wie so ein Elder Statesman. Also das war im Endeffekt so ein würdiger Soldo-Nachfolger, wenn man so möchte.
Total,
also ja. Den fand ich immer brutal gut. Ansonsten auch so fußballerisch einfach, hat der mir Spaß gemacht. Und da habe ich auch zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, warum mir zentrale Mittelfeldspiele immer so gut gefallen. Also an Pavel Pardo konnte ich sozusagen selber dann meine Affinität oder konnte mich in meiner Affinität bilden und verstand, was das Tolle an solchen Spielern ist, eben diese strategische Fähigkeiten, dieses Antizipieren, dieses Denken und auch Lenken der Mitspieler und so, fand ich immer, immer gut. Und dann als Mexikaner dann nach Stuttgart zu kommen und den Laden wirklich zusammenzuhalten, mit zusammenzuhalten, fand ich schon echt brutal. Und jedes Mal, wenn ich Bilder aus dieser Zeit sehe, muss ich immer an Pavel Pardo denken. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn ich das Foto von Meira sehe, wie er die Meisterschale falsch rum hochhält, denke ich immer sofort an Pavel Pardo, weil der ist für mich halt wirklich Schlüssel gewesen für diese Meisterschaft. Fantastischer Spieler. Wer ist bei dir auf der 3? Oder wolltest du nur was zu Pavel sagen?
Nee, kann ich sagen, weil ich habe tatsächlich Pavel Pardo, das kann ich auch schon vorwegnehmen, bei mir auf der Nummer 2. Mm. Und es spricht ja wirklich viel für Pavel Pardo, dass er wirklich nur 2 Jahre beim VfB war. Er hat einfach 86 Spiele gemacht, 3 Tore geschossen, dass er ja eine VfB-Legende ist und jetzt auch in sozialen Medien sich immer wieder auch dann zum VfB ein Stück weit bekennt und sich damit beschäftigt und so weiter. Und das war halt aber auch eine geile Zeit, weil es einfach dann auch mit Osorio einfach 2 Mexikaner waren und wirklich komplette Exoten und die wirklich stilbildend waren für den VfB. Und wir werden die beiden halt nie vergessen. Und die haben in so kurzer Zeit wirklich so viel hinterlassen. Und da bin ich komplett bei dir, alles, was du sagst. Also er hatte definitiv eine große Aura, die uns dann auch zum Meistertitel geführt hat. Bei mir auf der 3, also ich gehe da auch wirklich auch sehr nach persönlichen Befindlichkeiten und Sympathien. Bei mir auf der 3 ist Silvio Meissner tatsächlich.
Ist ja das Bielefeld-Herz nochmal mit angegangen.
Na, ich finde, er war halt ein geiler Spieler und ich finde, er hatte eine Aura, weil er hat zum einen auch Fußball gearbeitet, er war knallhart, also er hat sich viele gelbe Karten abgeholt, er hat keinen Zweikampf gescheut, er war wirklich ein unangenehmer Gegenspieler, aber dennoch auch dann sehr, sehr, sehr torgefährlich. Und immer wenn er auf dem Platz stand, hatte ich ein gutes Gefühl tatsächlich. Und für den VfB von 2000 bis 2008 im Einsatz gewesen, 163 Spiele, 28 Tore, also jetzt für einen defensiven Mittelfeldspieler gar nicht so wenig. Und ich bin ein riesiger Silvio Meissner-Fan und für mich hat er beim VfB immer eine Aura gehabt.
Bei mir ist das Krasimir Balakov. Also das, den muss ich hier mit reinnehmen. Das war eher ein Zehner, keine Frage. Aber dennoch ist der Begriff Aura prädestiniert für Krasimir Balakov. Auch heute noch. Also das ist einer der wenigen Spieler, wenn man die mal zufällig irgendwie trifft im VfB-Kontext, zum Beispiel jetzt beim Pokalfinale oder so, da ist man einfach ruhig. Da ist man einfach ruhig und beobachtet, lauscht bedächtig, weil der Typ ist eine Ikone für mich beim VfB Stuttgart. Das war die krasseste Fanzeit für mich, also wo ich wirklich noch härter den VfB gelebt habe wie jetzt, aber deutlich weniger informiert war und deswegen noch mehr glorifizieren konnte, wenn du verstehst, was ich meine. Das war eben die Zeit des magischen Dreiecks und er war halt der Leader des magischen Dreiecks, wenn man so möchte. Balakov, ja, für mich absolute Vereins-Ikone und Auraspieler im Mittelfeld. Safe.
Jetzt kannst du gleich deine Nummer 2 droppen, weil ich habe ja Pavel Pardo schon genannt, also der fällt bei mir weg. Das wäre meine Nummer 2 gewesen. Jetzt noch deine Nummer 2 und dann
ich glaube, du sagst die Nummer 1, weil überraschenderweise, ich sehe es gerade, ist deine Nummer 1 meine Nummer 2 und ich finde den Raum möchte ich dir schon geben für deine Nummer 1. Deswegen, Sebastian sagt jetzt seine Nummer 1 und das ist meine Nummer 2.
Okay, genau. Denn also, wer kann nach Pavel Pardo noch kommen oder über Pavel Pardo stehen, was die Aura betrifft? Also für mich ist es halt auf jeden Fall Zvonimir Soldo. Also mehr Aura geht nicht, weil ich habe mal bei Wikipedia geguckt und da stand drin, Soldo war vor allem dafür bekannt, im defensiven Mittelfeld die gegnerischen Spielmacher auszuschalten. Und das war genau das Ding. Also egal, wer gekommen ist, da kam halt die Zehner halt ins Neckarstadion und da hast du gesagt, oh, ja, hier ist Soldo. Ja. Und dann war es das einfach. Und das gilt ja nicht nur für den VfB, sondern das gilt ja auch international. Ich glaube, er hat 98 mit Kroatien gegen Frankreich gespielt, hat er sie dann eigentlich komplett ausgeschaltet. Also der Typ war einfach das Kryptonit für jeden Zehner des Gegners. Und er ist eine absolute VfB-Legende. Sein Bewegungsradius war, glaube ich, 4 Quadratmeter. Aber das hat halt gereicht, weil er einfach so intelligent gespielt hat. Immer da war, wo er sein musste. Und 301 Spiele, 15 Tore für den VfB, 10 Jahre da gewesen. Also für mich nicht nur eine VfB-Legende, sondern wenn es um Aura-Spieler beim VfB geht, nicht nur im Mittelfeld, sondern generell, also Zvonimir Soldo, Top 5, safe.
Und ich habe mal ein Interview gelesen von einem VfB-Spieler. Ich habe leider vergessen, wer dieses Interview gegeben hat. Und der meinte mal über Soldo, dass Zvonimir Soldo nie ein Wort zu viel verwendet hat auf dem Platz. Und das heißt nicht, dass er zu ruhig war, sondern dass jedes Wort, was er gewählt hat, entscheidend war. Und das habe ich gelesen und es fühlte sich an wirklich wie so ein wie so ein Schlachtplan, ja, wie die Worte eines Feldherrs. Und ja, das ist im Endeffekt auch das, was Soldo für mich war. Also Soldo bei mir, wie gesagt, auf der 2 wäre die Nummer 1 gewesen, gäbe es nicht Matthias Sammer. Das ist leider so, für mich ist Matthias Sammer wahrscheinlich auch mein Lieblings-VfB-Spieler. Der war nur ganz kurz da, aber das war auch da wieder meine Kindheit. Der VfB ist Meister geworden mit Matthias Sammer. Aber was noch viel krasser für mich war, war eine Aktion, die es damals gab. Da konnte man Matthias Sammer anrufen. Und zwar wurde dazu aufgerufen in der Stadion Aktuell. Ja, also ich weiß nicht, ob das gang und gäbe war oder ob das eine Ausnahme war. Auf jeden Fall wurde dazu aufgerufen, an Tag so und so zwischen, weiß ich nicht, 15 und 18 Uhr sitzt Matthias Sammer auf der Geschäftsstelle neben seinem Telefon.
Geil.
Und, genau.
Aber ich glaube, es war früher, war früher, glaube ich, wirklich häufiger mal so ein Marketing-Stunt, den man gemacht hat. Auch, dass man beim Kicker, glaube ich, auch anrufen konnte, mit irgendwelchen Trainern und Spielern sprechen konnte und so weiter.
Also, und dann saß Matze Knob mit verstellter Stimme dran.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Video gab es damals noch nicht, also man wusste nicht, wer da sitzt. Aber ich glaube, damals, also ja, war das tatsächlich gang und gäbe, dass man solche Aktionen gestartet hat, was ja auch geil ist eigentlich.
Ja, zweifellos. Also ich finde es auch geil. Und ich bin durchgekommen. Ich habe angerufen, bin durchgekommen. Also ich fand Matthias Sammer so als Spieler schon geil, weil der war halt auch so, der hatte auch auf jeden Fall Aura. Also es war jetzt nicht nur aufgrund des Telefonats. Ich fand, der hat auf jeden Fall Aura. Und der hat auch nochmal massig an Aura zugelegt, als er dann eben Dortmund war und so und Nationalmannschaft. Aber schon beim VfB konntest du merken, das ist ein besonderer Spieler. Aber zu der Geschichte, man konnte anrufen. Und alle, die durchgekommen sind, durften, wie gesagt, Matthias Sammer eine Frage stellen. Und Matthias Sammer entschied danach, nachdem diese Aktion durch war, welche Fragen er so gut fand, dass sie in der nächsten Stadion Aktuell abgedruckt werden.
Okay.
Und ich wurde abgedruckt,
Sebastian. Okay.
Mit einer Frage, die kommt mir jetzt gar nicht so gut vor, aber Matthias Sammer hat sie ausgewählt. Die Frage war, ob er sich Sorgen macht, bevor er einen Elfmeter schießt, in welche Ecke er denn dann schießt. Mm. So. Ich kenne die Antwort nicht mehr. Aber als ich das gesehen habe, ich weiß noch genau, ich habe mir die Stadion Aktuell geholt und bin, glaube ich, schreiend vor Freude meinem Vater hinterhergerannt, um ihm das zu zeigen, dass Matthias Sammer meine Frage ausgewählt hat für die Stadion Aktuell. Es wird wahrscheinlich ganz anders gewesen sein. Da saß wahrscheinlich irgend so ein Praktikant, der die ersten 5, die durchgekommen sind, direkt genommen hat. Weiß ich nicht, aber für mich war es das Allergrößte. Und ab diesem Moment war ich sowieso noch größerer Matthias Sammer-Fan, als ich es eh schon war. Und ja, also Matthias Sammer, ich hätte ihn noch so gern beim VfB behalten, aber ja, sollte nicht sein. Das ist mein Top 5.
Ja, da kann ich wirklich gut mitleben.
Das hört sich gut an.
Wir hatten schon geile Spieler, ne? Wir haben jetzt nur über eine Position, nur über zwei Positionen geredet, halt im zentralen Mittelfeld. Wir könnten ja auch nochmal in die Innenverteidigung gehen oder in den Sturm und so weiter. Also da die Top 5 werden uns wirklich weiter beschäftigen. Im nächsten Mal dann Leihspieler, hab ich auch Bock drauf. Aber ja, also die Spieler, die für den VfB tätig waren in den letzten Jahrzehnten, Alter, das ist einfach unfassbar. Was für geile Kicker wir schon gesehen haben.
Ey, droppt eure Vorschläge bei uns auf Discord. Also wir finden diese Rubrik mega geil. Letzte Woche fand ich es ein bisschen schwierig. Das war allerdings auch meine Idee mit den Eröffnungsspielen. Da floss nicht so viel Hirnschmelz rein. Aber jetzt, diese Kategorie fand ich mega geil. Und du hast es gesagt, Leihspieler nächste Woche wird auch wieder cool. Trotzdem müssen wir aufs Gaspedal drücken. Ja, wir haben noch nicht mehr viel. Ganz kurz. Ja,
gut, die Stunde ist knapp durch, aber
wie immer. Aber das ist halt jetzt so. Wir weisen noch darauf hin, dass auch in diesem Jahr die Karawane Cannstatt stattfinden wird. Und zwar beim Heimspiel gegen Gladbach. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch viel sagen müssen. Wir verlinken euch den Artikel auf die Seite des Kommando Cannstatt. Da stehen alle wichtigen Informationen dran. Eine Information, die will ich aber noch mit einfließen lassen. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Versuche seitens der Polizei, die Karawane zu kriminalisieren. Also da wird es dann halt so gemacht, dass versucht wird, den Veranstaltungsleiter praktisch in Regress zu nehmen, wenn Menschen, weiß ich nicht, irgendwie Glasflaschen dabei haben oder Pyrotechnik, also absurdes Zeug. Dann kriegen die danach Ärger. Das heißt, schaut, dass ihr das vielleicht nicht mitbringt. Ja, und ich verweise da nochmal auf den Artikel des Kommandos. Da steht alles Wichtige drin. Ja, und haltet euch daran. Ansonsten gilt, Spaß haben, Action machen, die Saison einleiten. Es heißt 100 Jahre Brustring und dementsprechend steht auch das Motto fest, alle im weißen Brustring-Trikot. Und los geht's am Samstag, 30.08. um 12 Uhr. Da ist der Treffpunkt, wie immer in der Daimler- und Deckerstraße am Carré, am Kreisverkehr in Bad Cannstatt. Und ab 12.30 Uhr setzt sich das ganze Ding in Bewegung. Und wie gesagt, achtet darauf, dass es da keine großen Probleme gibt. Aber ich denke mal, da werden wieder eine Menge Leute dabei sein und ja, die Saison vernünftig einleiten. Sebastian, bist du da schon wieder zurück aus dem Urlaub?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall da am Start, denn es ist für mich immer der perfekte Auftakt in eine Saison. Und da kann man ja auch sagen, weil viele Leute fragen, kann man da mit Kindern hingehen, wie ist denn das und so weiter. Ich würde sagen, ja, stellt euch nicht ganz vorne rein, sondern irgendwie hinten, trefft euch am Kreisverkehr, ihr seht, wie viele Leute dann da sind und dann geht das Ganze irgendwann los und wenn man hinten sich dann irgendwann reinstellt, dann ist es alles auch sehr locker und da ist viel Luft und so weiter, also alles gar kein Problem. Das ist halt wirklich eine super schöne Veranstaltung für jeden VfB-Fan, egal welchen Alters, egal ob Ultra oder nicht Ultra, völlig egal, also alle können da mitgehen. Ihr müsst nicht unbedingt da mit eurem Handy dann Bilder machen und so weiter, aber ja, da ist jeder und jede willkommen und das wird wieder richtig, richtig geil.
Bilder müsst ihr mit dem Handy nicht machen, aber was ihr mit dem Handy machen könnt, ist auf YouTube gehen und das Saisonrückblick-Video des Schwabensturm euch angucken. Verlinken wir euch in den Shownotes. Für mich wirklich eines der geilsten Szene-Videos, das ich jetzt in diesem Sommer gefunden habe. Gibt's ja immer wieder so Rückblicke. Aber das Ding ist mega gut. Also man begleitet den Schwabensturm über die Saison 24-25, Pyro, Choreo und vor allem Graffiti und andere Sachen, also Fangesänge, was weiß ich, also alles Mögliche wird nochmal rekapituliert. Mega geiles Video, habe ich mir gerne angeguckt, könnt ihr auch tun, geht auch nur 10 Minuten, also nicht so lang wie unsere Podcasts. Und auf was ich auch verweisen möchte, ist der Saisonrückblick Teil 5, beziehungsweise Nummer 5, der veröffentlicht wurde vom Schwabensturm. Auch da hängen wir euch den Link in die Shownotes und damit ihr gar nichts mehr verpasst vom Schwabensturm, gibt's auch noch die Info, dass der Schwabensturm inzwischen auf Insta
aktiv ist. Sehr schön, ja, geil.
Und auch diesen Link werden wir euch anhängen in die Shownotes, Sebastian. Und dann sind wir eigentlich durch, Transfer-Update. Es gibt nichts Neues, also den Quatsch mit Woltemade tue ich mir und dir heute auch nicht an.
Aber was ist mit Nelson Viper?
Es gibt keine News. Also klar, für die Presse gibt's News, aber nicht für den VfB. Also nichts, was mir bekannt ist. Also ich kann jetzt hier auch nur mitspekulieren, aber das wollte ich euch ersparen und mir.
Aber ich muss wirklich gestehen, also den Doppel-W-Sturm beim VfB, warte mal, den fühle ich schon tatsächlich.
Also Double W.
Ja, und dann sehr noch immer ein W, dann haben wir halt so einen www-Internet-Sturm. Also ich würde es feiern.
Wen müssten wir noch verpflichten, damit wir den WWW-Sturm haben?
Schreibt's in die Kommentare.
Ja, genau. Herausragend. Und übrigens, solltet ihr noch Geld übrig haben, ihr werdet eine Menge gelassen haben, gibt es die Möglichkeit für euch, das ELF-Finale in Bad Cannstatt mitzuerleben, im Neckarstadion. Und ich finde, es gibt eine wirklich reizvolle Aktion des VfB Stuttgart. Es gibt nämlich 50% Rabatt für Tickets des European League of Football Finals, das stattfinden wird am 7. September. Und 50% Rabatt ist wirklich, also wirklich spendabel, würde ich sagen. Also es gibt Tickets ab 25 Euro.
Wenn ihr Bock habt, du hast jetzt vergessen zu sagen, für wen? Nämlich für VfB-Mitglieder und für VfB-Dauerkarteninhaber.
Und ich gehe davon aus, dürfen hier nicht nur Mitglieder zuhören?
Ach so, stimmt, wir sind ja hier VfB-Format. Also schaut in euer Postfach, weil ich habe auch gehört, es haben nicht alle bekommen, diese Mail, aber eigentlich sollten alle VfB-Mitglieder und Dauerkarteninhaber und Inhaberinnen diese Mail bekommen haben. Und ihr könnt dann halt am 7. September im Stadion sitzen, vielleicht sogar auf eurem Dauerkartenplatz. Meiner ist weg, Skandal. Aber knapp daneben ist noch was.
Ja? Ach so, der wurde schon verkauft.
Der wurde schon verkauft. Also, ich habe da keinen
Vorkaufsrecht. Ach so, so läuft das dann oder was?
Ja, du hast natürlich kein Vorkaufsrecht. Also, das ja,
klar. Aber du kannst jetzt praktisch ein Ticket für die Haupttribüne trotzdem zum halben Preis kaufen.
Genau, also das ganze Stadion ist zum halben Preis frei. Ich habe mal geguckt, also Block 47E, da wo ich sitze, wird das Ticket 30 Euro kosten. Und ich habe geschaut, ich glaube, Gegentribüne Mitte 45 Euro. Das finde ich alles noch relativ fair. Den kompletten Preis fände ich dann nicht mehr so ganz fair. Aber wir als VfB-Mitglieder oder DauerkarteninhaberInnen haben dann die Chance, mit 50% Rabatt an die Tickets zu kommen, können uns überall im Stadion hinsetzen. Und ja, die Preise sind wirklich okay, und man kann tatsächlich dann auch, wenn man die Tickets bucht, mal schauen, wie die Auslastung aktuell so ist. Und das ist schon okay ausgelastet, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt noch kommen, der VfB mit seinen 130.000 Mitgliedern. Da wird sich noch ein bisschen was tun, hoffe ich jedenfalls.
Also wenn ihr für die Europa League leer ausgegangen seid, dann nehmt halt die European League of Football.
Europa ist Europa. Sport ist egal.
Ja, also wir werden übrigens auch noch was zur Football-Thematik machen. Im besten Fall in der Finalwoche. Dann dürfen wir vielleicht sogar einen Spieler der Stuttgart Search bei uns begrüßen. Ich hätte Bock drauf.
Ja.
Ihr müsst es einfach ertragen. Gut, ertragen habt ihr das auch bis zum Ende. Vielen Dank dafür. Sebastian, wir senden nächste Woche nur am Mittwoch. Ja, ja, weil du bist im Urlaub.
Ich bin im Urlaub und ich muss gucken, dass ich mich dann irgendwo hinrette, wo es ein gutes Netz gibt. Ich habe mir so einen kleinen mobilen Router gekauft. Ich hoffe, dass der in Italien funktioniert. Und ich werde mich dann irgendwo hinsetzen und dann werden wir drüber sprechen, wie der VfB in Köpenick gewonnen hat und sich dann in Braunschweig schadlos gehalten hat.
Road to Titelverteidigung.
Mhm.
Ich freue mich drauf. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.